Ding.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 64 von Ready for Review. Und mit dabei wie immer und schneller als der Schatten, ihr eigener Schatten, die einzig wahre Sandra. Hallo Sandra.
Guten Tag.
Ja, und ich bin auch dabei, ich bin der Daniel, der es am Ende wieder rausschneiden darf. Oder drin lassen. Jetzt, wo ich es erwähnt habe, könnte ich es auch drin lassen, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
Ich dachte auch, WTF? Aber ja, ist mal ein anderer Start vom Podcast. Ist wie so ein Jingle.
Ja, aber keine Sorge. Ich hab letztes Mal auch was gemacht, wo ich dann beim Tun gedacht habe, what the fuck, Sandra, was machst du gerade? Was war? Genau, wir haben Auflauf gemacht und Axel hat den Auflauf aus dem Ofen rausgeholt. Hat das dann hingestellt. Und ich meine, ich habe es ja gesehen. Und was mache ich? Weil es hieß es, ja, das muss ja noch auf den Tisch. Ich packe das mit meiner linken Seite an und will das rübertragen. Und dann beim Tun denke ich mir so, was machst du da? Und dann, ja, habe ich mir gut hier die Finger verbrannt. Aber zu spät halt, weil ich das halt nicht links nicht checke. Naja,
Uiuiui, jetzt
weil,
mache ich mir Sorgen, ja.
ja, denke ich mir so. Und Axel guckt mir dabei zu, sprachlos.
Ja, es ist ja mal wie so ein, ja, wie so ein Unfall, den man zuguckt, ne? So.
Ja, genau.
Ja.
Aber im Endeffekt hat er noch schnell reagiert, hat mir einfach mich mal angenommen, kaltes Wasser drüber gekippt und also Brandblasen habe ich nicht gehabt, aber das fühlte sich komisch an.
Ach.
Ja.
Auch hier wieder eure, der kostenlose Ready for Review Haushaltstipp. Wenn ihr eine Auflaufform aus dem Backofen holt, die dann eine Weile bei einer hohen Temperatur gewesen ist, nicht mit
Nicht
bloßen
mit
Händen
der.
anfassen.
Nicht. Ich hab's für euch ausprobiert, ist Kacke.
Wenn das kein Einsatz ist, ja.
Aber das war auch so ein Moment, beim Tun dachte ich mir, das ist, glaube ich, jetzt falsch, was du machst.
Ja.
Naja, gut, aber ist nichts passiert.
Das ist
Ich
die
lebe noch.
Hauptsache. Wir haben übrigens den 18. Juli und haben letzte Folge nicht aufgenommen, weil einer von uns, der Auflaufform nicht mit den Händen anfasst, dem war zu warm. Ich habe gedacht, oh Gott, es war so heiß. Und jetzt habe ich das 2 Stunden lang ein Headset auf dem Kopf, das halte ich nicht aus. Ja, aber heute ist auch warm, aber heute schaffen wir das irgendwie.
Ja, der Axel war auch schon am Rumjammern. Ich habe ihm gesagt, ey, geh schwimmen, wenn es dir mal zu warm ist. Und ich saß noch
Okay.
vorhin noch mit Pullover im Wohnzimmer.
Okay, ja.
Ja, so viel zum Thema, was ich vom Wetter halte. Nichts.
Ja. Naja, auf jeden Fall heute
Egal.
sonniges Wetter, es ist schön warm, morgen soll es noch heißer werden, also vielleicht ganz gut, dass wir heute den Podcast aufnehmen. Und wir haben
Ja, aber
wieder.
zum Sonntag hin sollte wieder Gewitter kommen.
Stimmt.
Also kühl wieder ab.
Ja, das ist gut.
Der Sommer ist irgendwie komisch dieses Jahr.
Ja, das ist sehr, 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 sehr komisch. Sehr, sehr viel Regen. Also ich glaube, letztes Jahr war es nicht so viel. Und komisches Wetter.
Aber gut, auf der anderen Seite, dann kriegen die Blumen ein bisschen Wasser, ist auch okay.
Ja, aber ich glaube, auch da ist irgendwann zu viel.
Naja, also die in Brandenburg haben noch zu wenig Wasser.
Ah, da war doch letztens auch so ein Gewitter. Und heute geht es da, glaube ich, auch wieder ab. Aber
Ja, aber
ja.
deren, also ich habe in meinem Podcast gehört, wo das in Brandenburg ist, die haben wohl, die können auch was vertragen.
Ja, dann würde ich auch einen Teil des Regens freiwillig abgeben. Er kann dann direkt drüber gehen.
Na gut, aber, ja gut, das ist halt. So, sollen wir mit den Hausmitteilungen anfangen?
Ja, sehr gerne, denn wir haben heute sowieso viele, viele schöne Kärtchen bei uns auf unserem Board. Und es geht los mit Hörerfeedback.
Genau, und zwar, es ging zum Folge 63, der Versuchen. Auf Mastodon hat uns geantwortet, es geht um Thema Emulatoren auf dem Mac. Und er hat für Mac den RetroArch empfohlen.
Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich irgendwie nicht zum Zocken überhaupt nicht komme.
Ich habe es auch nicht ausprobiert, weil ich kein Mac habe.
Ja, dann ja, jetzt mal schnell an die Ready for Review Million und mal schnell Mac kaufen.
Nee.
Und dann Retro-Spiele spielen.
Nee, für Mac bist du ja zuständig.
Ja, ich brauche Zeit.
Ja. Das kann man sich nicht mit Geld kaufen. Doch, kann man sich auch mit Geld kaufen, mit Zeit.
Ja, dann braucht, wenn das Geldproblem gelöst ist, dann löst sich vielleicht auch das Zeitproblem. Ja, dafür kriegt man andere Probleme, aber
Ja.
ja.
Von daher. Auf jeden Fall vielen Dank dafür und gegebenenfalls wird der Daniel das auch mal rausfinden. Oder hast du nicht bald Urlaub?
Haben wir eben drüber gesprochen, dass
Ja, aber nur
du bist
verlängerte
die
Wochenenden.
jetzt Urlaub hat.
Ich
Ja.
habe eine laptopfreie Zeit.
Ja, aber.
Du hast auch verlängerte Wochenende, hast du mir erzählt.
Ja, da muss ich mich um meine Tochter kümmern. Das ist ja der Deal.
Ausrede, Ausrede.
Und die geht zwar sehr gerne an meine Tastatur, also wenn die morgens mich zum Frühstück abholt oder so ins Zimmer kommt, will die immer an meine mechanische Tastatur. Dann muss ich die
Herrlich.
schnell ausschalten. Dann darf sie drauf rumhacken. Das ist ganz witzig. Ja, vielleicht muss ich da mal halt Simulator, so Retro-Spiele mit dir spielen, damit sie gleich mit den coolen Spielen startet und nicht hier.
Ja, so wie Tetris, Super Mario.
Genau.
Ja, einfach.
Ja. Aber wir haben noch mehr Feedback bekommen. Und zwar vom Frank.
Ja, schöne Grüße an Frank. Es ging um Open Maps App. Er hat mir zwei empfohlen, Organic Map und Waze. Ich werde sie demnächst in meinen Urlaub ausprobieren. In der Wildnis, ob sie mir was gebracht haben oder auch nicht. Und dann nach dem Urlaub gebe ich euch ein Feedback dazu.
Waves fand ich ganz cool, kann ich schon mal sagen. Das hatte ich mal im Einsatz. Das war auch relativ cool, weil du da aus der App heraus so Dinge auf der Straße melden konntest, wo andere vielleicht ein Interesse hatten, das zu wissen, so Baustellen,
Blitzer.
Fotoapparate, ja sowas, ne? Ich weiß nicht, ob das legal ist, keine Ahnung, aber wenn sie es in der App haben und es ist ja jetzt keine geheime App, geht's wahrscheinlich. Also das war relativ zuverlässig, was solche Hinweise anging. Und ja, ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich sie irgendwann nicht mehr genutzt habe. Ich bin immer noch bei meinen
Ja.
Apple-Karten und
Ja.
tut.
Ich bin mal gespannt, wie sie in Norwegen funktionieren werden. Vielleicht welche Härtetest in Norwegen.
Also wenn die übernächste Folge nicht stattfindet, dann waren sie sehr schlecht.
Naja, ich habe den Axel dabei. Im Notfall wird er das Experiment abbrechen.
Wenn es dann heißt, Sandra, hier stehen chinesische Schriftzeichen. Ich glaube.
Ich bin so falsch. Na gut, okay. Ich werde berichten. So, und dann gehen weitere Grüße raus an Christian.
Genau.
Der hat unseren Aufruf, dass wir einen Test brauchen für unseren Kontaktformular genutzt und ist seinen Pflichten erfolgreich nachgegangen. Und hat uns eine nette E-Mail geschrieben bezüglich Star Wars, ARM-Prozessoren. Und wir haben ja auch, also ich habe wieder gelernt, dass ARM-Prozessoren schon eine Zeit lang ein Thema sind bei Lenovo. Also wieder neue Sachen gelernt. Und ja, vielen Dank, Christian. Und das mit den Stickers kriegen wir irgendwie hin.
Da habe ich übrigens wieder gemerkt, wie krass ich doch in dieser Apple-Bubble gefangen bin. Weil nachdem Apple ja in relativ kurzer Zeit diese Transition hingekriegt hat von Intel zu ARM, also muss man jetzt mal einfach sagen, hat man jetzt in wenigen
Ja.
Jahren, dass sie quasi ihr ganzes Sortiment umgestellt haben, hat man sich sehr schnell an die ganzen Vorzüge dieser Architektur in diesem Ökosystem gewöhnt. Ne? Fand ich ganz cool. Und wenn du dann auf einmal mitbekommst, dass sie in der Windows-Welt so voll durchdrehen, weil die Snapdragons jetzt da sind und das jetzt irgendwie mit Windows funktioniert und du denkst, oh, das haben wir aber schon lange. Ja, spannende Zeiten.
Ja, aber ich glaube, mein nächster Rechner wird trotzdem noch kein ARM-Rechner werden.
Okay, und warum?
Weil ich aber früher mir einen Rechner kaufen werde.
Ach so. Schon wieder, ist schon wieder.
Ja,
Schon wieder
schon
ein
drei
halbes
Jahre
Jahr rum.
her. Eine 3 Jahre her ist schon wieder her.
Echt?
Ja, und die Geier stehen schon vor der Haustür.
Wir haben doch schon öfters hier drüber gesprochen, dass du dir ein neues Notebook gekauft hast,
Ja,
als
ich
da.
rede mal darüber, dass ich mir was Neues kaufen möchte, kaufe ich aber nicht. Und jetzt wird langsam, also die 3 Jahre habe ich jetzt voll gemacht.
Und dann ThinkPad,
Ich
oder?
hab dafür hier Reminder. Es gibt Leute in meiner Familie, die genau tracken, wann ich mir einen neuen Rechner zu kaufen habe.
Ja.
Ja. Also von da. Ja, wir haben über neue Rechner, weil ich für Axel mal einen neuen Rechner gekauft habe. So ein Gaming-PC.
Stimmt. Aber ich dachte, da wäre auch noch mal, also ein Notebook müssen wir ja drin gehabt haben, auf jeden Fall. Ich hätte gedacht, es wären öfters gewesen. Also.
Ja, und den aktuellen haben wir auch als Thema gehabt, weil den habe ich gekauft, wo wir schon einen Podcast aufgenommen haben. Wir nehmen schon über 3 Jahre Podcast
auf. Ich weiß.
Ja,
werden 4 dieses Jahr.
Ja, ich glaube, und mein aktueller war mal Thema bei uns im Podcast.
Ich hätte jetzt gedacht, dass wir da schon öfters drüber gesprochen haben.
Ja, weil ich öfters, wir reden öfters über Laptops und ich kaufe öfters Laptops, weil ich hier der Kaufberater bin.
Ja, das ist.
Und alle, die von mir IT-Support haben möchten, kriegen mein Lenovo mit Linux drauf, weil ich keinen Bock auf Support habe.
Das so argumentiere ich immer, warum ich den Leuten Macs aufdrehe.
Ja, ist auch in Ordnung, aber die haben halt nicht so ein großes Budget wie deine Leute.
Ja, Gott sei Dank. Ich wüsste nicht, was ich sonst machen würde.
Ja. Deswegen, alles ist gut.
Aber sehr schön. Dann haben wir ja auch schon bald das nächste Thema gesichert, wenn dann der nächste Rechner ins...
Ja, ich kann aber schon spoilern. Ich bin hart daran überlegen, ob ich Lenovo untreu werde.
Und wer soll dann die Kontaktformulare testen? Du musst über die Konsequenzen nachdenken.
Ich glaube, der Christian wird sich über die Entscheidung freuen.
Okay. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, was, also ich kann es auch sagen. Ich bin liebäugel mit meinem Tuxedo-Laptop.
Dann hätte ich jetzt darauf gewettet, dass es das wäre. Aber die machen doch jetzt auch Ende des Jahres hier arm.
Ja, aber ich will nicht Early Adapter sein.
Ach, was soll schon schief gehen?
genau. Stimmt, man könnte mir auch 2 Rechner einfach kaufen. Ne?
Genau.
Ja. Der Trend geht ja zum Zweitrechner.
Eben. Ja, also das ist.
Ja. Da fällt mir ein, ich hatte noch was für Konsum.
Dabei wäre es diesmal so einfach gewesen, die Konsumkategorie zu haben.
Oh, ist das nicht witzig.
Jetzt muss ich mir die ganze Folge überlegen, ob ich noch irgendwas mir aus den Fingern saugen kann, um die Konsumkategorie wieder zurückzuerobern. Verdammt.
Ja. Und zack. Ja, so schnell gebe ich mich nicht geschlagen.
Oh, ey. Und damit ja auch hier die Sandra haut hier wieder einen raus. Ne?
Ja.
Sehr schön. Und dann hast du noch ein Hörertreffen gehabt, ohne mich.
Ja, war unverhofft.
Die Leute realisieren langsam, dass ich eigentlich nur eine KI bin, mit der du das aufnimmst.
Ja, genau. Ja, dann muss man wieder mehr unter die Leute kommen.
Leute draußen?
Ja,
das ist warm.
Also, ich war in Hamburg bei dem Techcamp und natürlich habe ich auf meinem frühen Logo von unserem Podcast und jedes Mal sage ich ja, wenn zufällig Hörer im Publikum sind, dann möge sich bei mir melden. Und es gab eine, nur leider habe ich jetzt den Namen nicht mehr im Kopf, deswegen, es tut mir leid, aber er hat mich auch nicht angesprochen, ich habe auch Stickers verteilt und er hat mir erzählt, dass wir schuld daran sind, dass er jetzt eine mechanische Tastatur sich gekauft hat.
Sehr gut.
Also, Influencer läuft, ne?
Eigentlich müssten wir Provision von Klick-Klack-Hack irgendwie fordern, weißt du, weil wir schaffen ja die neuen Kunden.
Aber der verdient ja auch nichts damit.
Ja, das ist das Problem. Ja? Sonst wäre das ganz cool. Ne?
Genau, wir können 10% Provision von seinen 0 Euro verlangen.
Genau, die 10%, also ich würde sagen, wir fangen mit 20% an, lassen uns aber auf 10% runterhandeln.
Ja, so meinst du das.
Als hätten wir vielleicht nicht offen im Podcast so planen sollen.
Aber was ich total geil fand, dass er seinen Einkaufsprozess an der Firma damit auf die Probe gestellt hat, weil das Einkaufsportal keine mechanischen Tastaturen hatte und er das bei Keycon bestellt hat. Und jetzt haben wir seinen Einkaufsprozess mal auf die Probe gestellt. Fand ich eine coole Geschichte.
Hoffen wir, dass vom Einkauf keiner hier zuhört und sich denkt, oh Gott.
Das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht. Sehr schön. Und wir haben uns ja überlegt, was machen wir mit dem Ziegelstein, der noch bei dir...
Und wir haben ein paar Zuschriften bekommen und wir haben gelost und es ist der liebe Fabian geworden. Und ich finde, er hat uns eine sehr nette Begründung auch geschrieben. Und nicht, dass es jetzt Aufschlag geben, aber ich fand sie trotzdem cool.
Also als ich es gelesen habe, habe ich ihm schon ein bisschen die Daumen gedrückt, muss ich auch zugeben. Fand ich sehr sympathisch. Ein Frontend-Entwickler, der jetzt auch ein bisschen im Backend arbeitet.
Genau.
Fand ich gut.
Und wir helfen dabei, oder was heißt helfen? Ich glaube, wir hoffen, dass das Buch ihn dabei unterstützt, seinen ersten Job als Softwareentwickler zu bekommen.
Genau. Und ich hoffe, er erkennt dann, oh Gott, Java, dann bleibe ich doch lieber im Frontend.
Na, vielleicht. Er kann ja dann uns berichten, was ihm besser gefällt. Oder auch nicht. Der kommt raus Mainstream oder ach, wie heißen diese Kugelentwicklung oder so.
Dann lieber Java.
Siehst du. Es gibt was Schlimmeres als Java. Also lieber Fabian, ich hoffe, dass ich das Buch noch von meinem Urlaub noch rausgeschickt bekomme. Ansonsten hast du erst August im Briefkasten.
Dann könnte es sogar oh, vorbei. Nee, ich sag nichts zur Veröffentlichung der Folge, das ist zu gefährlich.
Nicht.
Das ist zu gefährlich. Nach
No
2 Wochen kommt
pressure.
dann gegen Montag immer die Nachricht von Sandra. Wollen wir langsam mal? Ja.
Wie kann ich dich dabei unterstützen?
Du machst das schon wunderbar. Ich muss immer nur anfangen. Das ist das Problem. Also das ist, also es ist ja, sich immer noch mal durch die Folge hören und Kapitelmarke setzen. Das Gefährlichste ist eigentlich, wenn ich so unterhalten mithöre. Und dann irgendwann merke, oh, ich hätte jetzt eigentlich irgendwann mal vor 20, 30 Minuten meine Kapitelmarke setzen sollen. Und dann musst du wieder zurück und wieder suchen, wo war das denn jetzt? Und das Schneiden ist eigentlich verhältnismäßig. Das geht eigentlich, wenn da jetzt nicht so Sonderaufnahmen oder sowas sind, das ist so. Das ist
Challenge.
okay. Ja.
Ja gut,
Das
wunderbar.
passt und da bin ich auch mit dem aktuellen Setup sehr zufrieden. Das geht ganz gut. Ja.
Ja, wunderbar. Also
Ja.
lieber Fabian, viel Spaß mit dem Buch und wir freuen uns auf dein Feedback.
Das wünsche ich dir auch. Viel Spaß und ansonsten super, um Monitor ein bisschen höher zu stellen. Nein, ich habe eben schon beim ersten Mal gedacht, Daniel, jetzt hast du das Buch schon wieder schlecht gemacht. Dabei ist es gar nicht schlecht. Also, ne? Gutes Buch.
Ja.
Genau.
Gut.
Bevor ich hier zu viel Java bashe und dann muss ich mir was anhören, ne? Das erste von der Sandra.
Du, ich bin kurz vorm Urlaub. Ich bin sowas von tiefenentspannt.
Ach so. Ach so. Lass mich mal schnell noch 3 Karten.
Ja, her damit, her damit.
Nee, ich bin heute gar nicht kreativ. Ich bin auch relativ entspannt, muss ich sagen.
Ich glaube, ist das immer ein Sommerloch oder so, ne?
Ja, wir fangen doch jetzt im Sommer erst an, Folgen zu produzieren. Ja? Das haben wir schon mal gehabt, dass wir im Sommer produziert haben, wenn alle anderen Pause gemacht haben. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Gut, damit es auch spannend bleibt, kommen wir jetzt zum Family IT Support. Und das ist quasi unser True Crime Format jetzt neuerdings. Sandra,
Ja,
wie
ich.
lief's?
Ja, also, Vorgeschichte. Ich bin ja auf einen Fake-Verkäufer auf Kleinanzeigen reingefallen und ich bin meinem Bauchgefühl gefolgt und habe einfach mal PayPal mit der Dienstleistung und dann einfach mal ein bisschen mehr Geld überwiesen oder geschickt, um die PayPal-Gebühren zu decken. Und wie erwartet hat er sich nicht mehr gemeldet, alles schon berichtet, habe ich im PayPal Formular ausgeführt, dass ich das Geld wieder haben möchte. Und siehe da, ich habe das Geld wiederbekommen. Ohne Wenn und Aber.
Und sonst kam da gar nichts mehr, also einfach
Gar nichts
Geld.
mehr. Also gut, PayPal wollte natürlich einen Screenshot von der Konversation haben. Und warum ich halt denke, dass das halt ein Fake ist. Und da habe ich einen Screenshot von der Konversation aus einer Kleinanzeigen-App halt geschickt. Und haben gesagt, ja, wir brauchen halt 2, 3 Wochen zur Bearbeitung. Und nach 2, 3 Wochen habe ich eine E-Mail bekommen, Geld wird zurücküberwiesen. Das Geld ist auch angekommen, sogar mit inklusive Gebühren. Also, tippitoppi.
Spannend, also das ist, ich habe jetzt keine Lust, ich wüsste wirklich gerne, was auf der anderen Seite passiert. Also ob sie die Person noch kriegen, weil du bist ja mit einem Konto da verbunden, ne? Oder einer Kreditkarte, also.
Ja, aber das hat mich, was ich total, ich muss sagen, dass man könnte eigentlich auch das Interface von PayPal an der Stelle ein bisschen geschickter machen. Also mir hat man ja eine E-Mail-Adresse gegeben, an die mich Geld hinschicken soll. Und nachdem ich das Geld hingeschickt habe, tauchte ein anderer Name auf.
Okay.
Und das passte halt nicht zu der E-Mail-Adresse. Also das ist, ja, deswegen fand ich das schon als kurios. Und das machte mich dann. Und das Problem ist, du sagst das erst, nachdem du das Geld halt verschickt hattest, ja. Und das machte mich da so ein bisschen stutzig. Und nachdem ich dann keine Antwort mehr bekommen habe, da war die Sache halt für mich halt klar gewesen.
Aber die
Also.
Sache ist doch, also ist jetzt ein Weilchen her, dass ich mein PayPal-Konto eingerichtet habe, ne? Aber
Ja.
da liegt ein Konto oder eine Kreditkarte dahinter. Und das heißt, da ist ja eine Beziehung, egal was ich für eine E-Mail-Adresse angebe, zu irgendwas, was ich nicht ohne weiteres bekomme. Also ich kriege ja keine Kreditkarte, die ich nutzen kann, und kein Konto, was ich nutzen kann, ohne ein Ident-Verfahren.
Ja, das schon. Bei PayPal war das aber so. Ist auch so, wie ich mich richtig erinnere. Du hast deine E-Mail-Adresse, hast angemeldet, dann hast du halt ein Bankkonto angegeben. Also, ich habe das mit Bankkonto gemacht. Und dann hat PayPal so einen Centbetrag überwiesen. Mit einem Text auf der Beweisung, was du später nochmal. Damit hast du dich verifiziert.
Genau, für PayPal, genau. Aber das
Genau.
Bankkonto dahinter, also dass PayPal, dass das anfällig ist, okay. Aber das Konto dahinter, wo ja die Connection zu PayPal ist,
Also
das
ja
ist
gut,
ja
das weiß ich
nichts,
nicht,
was
was
du in
da erinnert. Genau.
Deutschland oder Europa, glaube ich,
Genau, aber
einfach so kriegst.
das ist ja auch nicht das mein Problem, sondern was ich kurios fand, ich habe eine E-Mail-Adresse bekommen, wo ich PayPal gesagt habe, hey, schicke Geld an diese E-Mail-Adresse. Und dann tauchte auf in meiner PayPal-Übersicht, an wen ich Geld geschickt habe, ein komplett anderer Name auf.
Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall auch. Aber E-Mail kann ich mir eher nachvollziehen. Die kann man sich anlegen oder eine zusammenklicken ohne reale Identität dahinter. Das mit dem Bankkonto. Also vielleicht, wenn einer unserer Hörerinnen oder Hörer das weiß, es würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht mal Kontaktformular von uns bemühen und das vielleicht beschreiben, warum, wie das funktioniert. Das. Ich brauche jetzt keine Anleitung, um kriminell zu werden, aber ich wüsste gerne, wie das klappen kann.
Ja, vielleicht mit Kreditkarte, weiß was ich. Auf jeden Fall, du hast vollkommen recht. Eigentlich, sobald das mit einem Bankkonto verbunden ist, müsste das, zumindest mit dem Deutschen, müssen sie die Person eigentlich kriegen. Frage ist halt, ob das wirklich eine deutsche Person war oder ob da nicht vielleicht noch eine Kreditkarte und ich weiß auch nicht, wie das in anderen Ländern halt funktioniert,
Das kann
ne?
natürlich sein, dass du aus irgendeinem anderen Land oder andere, ne, also dass du
Ja.
darüber, weil du ja auch jetzt nicht weißt, was für ein Konto dahinter ist, ne, und
Genau.
ob es irgendwelche Online-Kreditkarten gibt, die du dann einfach dahinter ziehen kannst, und dann kommt das Geld, der macht die Karte schnell leer und, oder die, und dann.
Ja, genau. Anyway, ich habe es halt wiederbekommen und die Sache ist für mich erledigt.
Aber ich sag mal, der Aufruf ist trotzdem da, wenn da jemand so Insights hat, das würde mich mal interessieren. Vielleicht gibt es da ja auch irgendwie gute Reportagen oder so dazu. Das würde mich nicht um mein Gehalt aufzubessern, aber grundsätzlich mal interessieren.
Ja, mich würde es auch interessieren. Also, das ist, also, ich kann mir, also, es ist ja schon bekannt, dass wir in Deutschland oder im EU-Raum halt sehr strenge Bankgesetze halt haben,
Ja
die
klar,
das
ja.
Bankwesen halt regulieren. Und kann sein, dass das irgendwie, keine Ahnung.
Also ich vermute
Anyway.
auch, die Antwort wird sein, ja klar, aber wenn du jetzt in anderes Land, ja, das und das machst, kannst du dir
Schmusenstaat.
online dein Konto klicken, und dann kriegst du das problemlos, und dann kannst du dann auch relativ schnell mit einer falschen Identität oder irgendwie sowas wird's ja geben. Wobei ich dann wieder frage, warum blockt PayPal dann diese Konten nicht? Ne? Also wenn es so einfach ist. Die haben ja auch,
Ja.
also wenn die das Geld nicht kriegen, ist es ein Versicherungsfall, und da haben die sicher auch keinen Bock drauf. Der kostet ja auch nur Geld.
Ja. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wie PayPal funktioniert, ob das Geld nochmal vorhalten und dann. Ach, keine Ahnung, ich habe mich damit nicht beschäftigt. Auf jeden Fall, vielleicht haben sie auch so einen Mechanismus, dass du erst eine bestimmte Anzahl an Meldungen haben musst, be bevor das Konto halt gesperrt ist. Also ich würde es jetzt nicht mit meinen Kunden nicht ausprobieren wollen.
Also ich sag mal so. Miss Pasik und Herr Kühl-Zenzes sind interessiert an der Auflösung dieses Falls, und könnt uns ja mal Kontaktformular oder Mastodon oder Mittel eurer Wahl aufschlauen.
Pass auf, ich kriege dann einen geheimen Brief zugeschickt.
Geheimbrief mit so Geheimtinte, weißt du, mit dieser
Ja,
durchsichtigen,
genau.
diesem Zitronensaft oder was das war. Man muss
Genau.
das von. Und dann, oh verdammt, es hat ein ITler geschrieben, ich kann die Handschrift nicht identifizieren.
Und
Ja.
schon läuft das so. Ja.
Ja, knapp vorbei an der ersten Million über Kleinanzeigen. Ja, spannend. Naja, aber falls es mit dem True Crime jetzt doch nichts wird, weil wir nicht in genug Verbrechen verwickelt werden, ja, hast du ein anderes spannendes Thema nochmal?
Genau, ich war in
aufgenommen.
Dortmund und da hat sich auch jemand als Hörer
Oh.
geoutet. Und mir wurde gesagt, dass man neue Folgen zu Klingeling vermisst. Und da habe ich mir gedacht, ja, wenn er es vermisst, vermissen das vielleicht andere Hörer auch. Und ja, um das Rätsel aufzulösen, Oma möchte sich um ihre Klingeling sich selber jetzt kümmern. Sie ist mit Bring Amazon unzufrieden. Ach nee.
Wer konnte damit rechnen?
Also eine unerwartete Wendung in dieser Geschichte. Aber sie hat gesagt, da ich mich so blöde angestellt habe und mein Cousin sich so blöde angestellt hat zu dem Thema, wird sie sich das selber jetzt an sich anlesen und sich da selber was kaufen. Wenn es sein wird.
Da bin ich aber auch auf die Fortsetzung gespannt. Ich brauche auch
Ich bin
noch eine
jetzt auch
Klingel.
gespannt, aber das Problem ist, das hat sie jetzt vor 4 Monaten gesagt. Seitdem kam nichts mehr. Also entweder findet sich mit der Lösung ab oder das Thema kommt nochmal auf mich zu.
Also es bleibt, weil also die Staffel war schon quasi unterschrieben, ja,
Ja.
und dann kommt hier so, also das geht ja jetzt gar nicht, ne? Also da muss ja ein bisschen was.
Ja.
Aber es ist ein spannendes
Aber
Thema, ja.
ja, also ich finde es auch spannend, vor allem jetzt, wenn meine Oma das hier selber raussuchen möchte. Ich so, feel free. Du kennst meine Nummer. Ich beantworte aber nicht jede Frage. So, aber Spiel und Spaß hat man trotzdem mit Oma gehabt, denn wir waren mit ihr im Kochkurs.
Stopp, 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 stopp,
Stopp,
stopp, stopp,
stopp,
stopp, stopp,
stopp.
stopp, stopp. Hier, ja, also Frau Pasek, ja.
Ja, das war doch voll die mega Überleitung.
Das war eine mega Über, aber wir brauchen hier den Kategorieschnitt. Wie soll denn jetzt der arme Daniel aus der Zukunft? Ja, der
Ja, das
sagt
ist ein Problem für die Zukunft, Daniel, nicht mein
genau,
Problem.
weil dann überlegt er, wo setze ich jetzt diese Kapitelmarke? Jetzt schon bei dieser Überleitung? Oder, wenn es richtig gesagt wird, das ist jetzt hier gerade so, ne? Vielleicht haben wir
Challenge.
zwei Kapitelmarken, ja?
Ja.
Das,
Versuchte Überleitung.
Kochen mit Sandra für Schnelle und jetzt ist gerade Kochen mit Sandra für Bequeme, ja, ohne den Blablub-Teil davor. Auf jeden Fall hat deine Großmutter noch Zeit gefunden, trotz intensiver Klingeling-Recherche, mit dir Zeit zu verbringen.
Ja, und zwar, wir hatten, sie hat ja Geburtstag gehabt und was ich schon seit Jahren mache, ich organisiere irgendwie ein Event für meine Oma. Und warum auch immer kam die Idee hoch, dass wir mit ihr zum Kochkurs gehen. Und ich muss dazu sagen, meine Oma kann kochen. Also sie braucht keinen Kurs. Aber da war die Idee, ja, das ist mal, vielleicht sieht sie halt, wie andere Leute kochen. Vielleicht lernt sie auch noch was dazu. Und wie erwartet, war das mega lustig. Weil meine Oma konnte nicht akzeptieren, und das tut hart in der Seele weh, wie andere Leute sich bei diesem Kochkurs angestellt haben. Das kann man doch so nicht machen. Das war logisch, dass man das anders macht. Bis dann Axel ihr gesagt hat, Oma, das ist ein Kochkurs. Hier kommen Leute hin, die kochen lernen wollen. Also damit ist sie nicht klar gekommen. Und das Geile ist, ältere Leute immer mit dem kleinen Messer.
Ja.
Und da kam der Koch und wollte ihr so zeigen, wenn man mit dem Messer, mit einem großen Messer schneidet, und dann fauchte sie an. Ich mache das schon seit 50 Jahren. Ich weiß, wie man Zwiebeln schneidet. Ja. Also mega lustig. Und aber sag mal so, ich habe sie mit Abstand gefragt. Und sie so, sieht man das gut, mal unter Leute zu kommen und so zu so gucken, wie so andere Leute so ticken. Das fand sie sehr spannend, was da für Leute rumrennen.
Die haben es alle falsch gemacht. Vor allem der da in der mit der weißen Jacke. Also, was geht?
Genau.
Was ist denn das für ein Messer? Ja. Ja.
Also mega lustiges Event.
Das glaube ich. Ja. Aber das mit dem Messer habe ich ja vorher gesagt in der letzten Folge, dass ich glaube, dass genau das.
Genau, das ist super mit eingetreten, ja. Naja, wenn der Koch war, das war derselbe Koch wie bei unserem ersten Kochkurs. Ich glaube, da haben wir uns auch wiedererkannt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich einfach mal stehen.
Durftet ihr im selben Raum bleiben?
Ja.
Okay, dann war es nicht ganz schlecht.
Diesmal gab es auch kein Eis zum Nachtisch.
Oh.
Also deswegen konnte ich meinen Fehler vom letzten Mal nicht wiederholen. Ja. Naja, auf jeden Fall, Oma fand das, also sagen wir so, Eventcharakter Und sie fand das Café total toll, was wir vorher ausgesucht haben. Also mal einen Nachmittag und Abend voller Überraschungen.
Ja, sehr schön. Da habt ihr doch richtig Spaß gehabt.
Ja. So, und ein paar Tage vorher war ich bei Oma essen gewesen. Und sie hat nämlich was voll Cooles gekocht. Das habe ich auch gleich hinterher gekocht. Und dann denke ich mal, habe ich mir gedacht, das kann ich auch gleich mal hier vorstellen.
Mega, es klingt auch wirklich spannend. Ich freue mich. Und schon wieder keine Nudeln.
Ja, merkst du mal.
Ja, krass.
Und die nächsten Karten waren auch keine Nudeln.
Ja, das ist merkwürdig, ja.
Aber ich kann ja gerne für nächste Woche was mit Nudeln reinpacken, damit du dich dabei wieder wohlfühlst.
Nee, nee, alles gut, alles gut, alles gut.
Okay. Also, heute gibt es Blumenkohlgratin mit Salami. Und wie läuft das ab? Also, ihr braucht einen Blumenkohl, ungefähr 800 Gramm. Das müsst ihr putzen und in die großen Röschen teilen und kurz abspülen. Dann in kochendem Salzwasser circa 5 Minuten vorgaren. Dann in einem Sieb abtropfen lassen. Dann braucht ihr 150 Gramm Champignons. Das müsst ihr in Scheiben schneiden. Und eine Salami 150 Gramm, aber wir haben dafür Schinken genommen. Also ich bin der Meinung, es kann auch Schinken oder Salami genommen werden. Ich nehme mal an. So, dann nehmt ihr halt eine Pfanne, ein bisschen Butter. Darin halt die Champignons braten, dann Salami oder Schinken dazu tun und mitbraten, dann etwas Paprikapulver und Pfeffer hinzutun, also halt abschmecken, dann den Blumenkohl in eine Auflaufform füllen, dann die Champignon-Salami-Mischung dazugeben und gleich mischen. Dann nehmt ihr Schmand, einen Becher, 250 Gramm, bisschen für füllen und da rauf verteilen und dann in einen vorgeheizten Backofen ungefähr bei 180 Grad für 10-12 Minuten backen lassen. Dann rausnehmen, mit Schnittlauch bestreuen und fertig.
Oh, klingt gut.
War voll mega lecker.
Was ihr gerade nicht mitbekommen habt, was sehr, sehr lustig war, war, wenn die Sandra hier so, wir haben ja einen Videoschnitt offen, ne? Das heißt, wenn die Sandra jetzt Sachen dann Kochen mit Sandra macht, dann habe ich nichts zu reden, dann trinke ich was in Ruhe und lehne mich zurück, habe die Hände hinterm Kopf und ist alles gut. Und ich habe es eben geschafft, dass mein Daumen nach unten zeigte währenddessen. Was eine Reaction von dieser Kamera beim Mac ausgelöst hat, diese, ne, also wenn ich so lange Daumen runter habe, kommen so Sprechblasen mit Daumen nach unten. Und die Sandra liest das Rezept ab, guckt nach oben und sieht Daumen nach unten. Und ja, das hat dann für diese Stille gesorgt nach dem Motto, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Das war schön, aber das ist schön überspielt. Ja.
Ja, auf jeden Fall super lecker und das motiviert mich wieder ein bisschen mehr Blumenkohl zu kaufen. Axel findet das jetzt nicht so tolle, aber ja,
Habe
das
ich mal den
ist
marinierten Blumenkohl dir vorgestellt?
nein.
Da machst du wirklich eine schöne scharfe Marinade, die du auf dem Blumenkohl oben drauf verteilst und dann kommt der in den Backofen. Und das gibt dem richtig Wumms und Geschmack und schmeckt dann gar nicht mehr so blumenkohlig danach. Ne? Also nachdem es im Ofen war, dann ist sie
Ja.
getrocknet und dann schneidest du den so in Scheiben, isst du wie so ein Steak quasi danach.
Ah, okay.
Und das ist natürlich immer noch Blumenkohl und gerade wenn du unten bist, dann ist das natürlich auch primär der Blumenkohlgeschmack. Aber gerade oben hast du eine sehr schöne scharfe Marinade. Das war auch mit viel Pepperoni und so drin
Okay.
und Wumms. Muss ich mal raussuchen, das Rezept. Dann können wir es in die Shownotes packen.
Machen wir. So, das war Blumenkohl. Dann müssen wir noch unsere Checkliste durchgehen. Und zwar mit der Mittagspause kochen essbar, definitiv. In der kleinen Küche kochbar. Naja, ihr braucht halt einen Ofen, ne? Aber das haben die meisten Küchen, Büroküchen. Deswegen würde ich sagen, ja. Im Büro essbar auf jeden Fall auch. Skalierbarkeit zwischen nur ich und das ganze Team finde ich auch. Bei Blumenkohl, das einmal kurz andünsten, ist halt nicht viel Arbeit, das ist auch von der Menge her machbar. Und das, ja, ein bisschen Schimmelarbeit, aber 150 Gramm Champignons für Zwei Personen, das hochskalieren, das geht eigentlich noch.
Ja. Würde ich auch so sehen. Also das klingt gar nicht. Es ist jetzt vielleicht nicht so für den Sommer, unbedingt für den Sommer, würde ich sagen, oder? Also.
Nee, es ist wegen Salami und Schinken, das ist halt auch Schmand, das ist halt ein bisschen mächtiger. Obwohl ich esse das auch gerne im Sommer.
Ja.
Aber eher dann abends halt dann.
Ja, würde ich auch sagen. Also das ist. Aber ich meine, wenn du wieder so eine Regenwoche hast, dann, dann wird das auch ganz schnell ganz attraktiv.
Genau.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, dann sind wir schon durch mit Kochen mit Sandra. Und weiter geht's mit Ramsch aus dem Modem. Und da gibt es als erstes einen Hack für den IKEA Bekannt.
Ja, und zwar der liebe Christian hat auf Mastodon halt einen Hack publiziert. Der hat einen IKEA Bekannt, höhenverstellbaren Schreibtisch. Ohne Memory-Funktion, also eigentlich das, was ich auch habe. Und der hat dann vorgestellt, hat er was gefunden, wo man sich selber mit einem Mikrocontroller halt sich das selber so zusammenbauen kann, dass man so eine Memory-Funktion halt dann nachträglich nachrüsten kann. Fand ich eine coole Sache, ist halt einfach günstiger, als sich nochmal komplett neu einzurichten.
Ja, cool. Und bekanntlich auch ein ganz schöner Schreibtisch, muss ich sagen. Ist der jetzt, den gibt es auch immer noch, ne? Weil da ist ja jetzt ein bisschen was passiert bei IKEA mit den Schreibtischen.
Also, wir haben noch mal den vor 2 Jahren noch mal nachgekauft und da gab es den noch.
Ja, ich glaube, dieses Jahr hat IKEA. Also die haben auf jeden Fall
Ach so.
neue Schreibtische da reingebracht. Aber ich glaube, den Bekannt gibt es noch. Der ist auf jeden Fall mega gut. Meine Frau hat den auch. Und ja, kann man nur empfehlen.
Aber der ist teurer geworden.
Weil sie rausgekriegt haben, dass man leicht eine Memory-Funktion nachrüsten kann.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ich, also den gibt es noch, aber der kostet aktuell 500 €.
Oh, aber das war günstiger, das stimmt, ja.
Also ich habe ihn damals für günstiger gekriegt.
Vielleicht andere Platte, vielleicht war deiner kleiner oder.
Nee, also 1,60 m mal 80, das ist das, was ich jetzt auch habe.
Naja,
Also,
also
egal.
egal. Wenn
Ich
ihr
brauche
einen
keinen
habt,
Schreibtisch.
könnt ihr es gebrauchen.
Genau. Und die meisten haben einen bekannt, warum auch immer.
Ja. Ich habe was mitgebracht über einen Kollegen, der bei der Foster, ich glaube, er war sogar da. Da hat er nämlich einen Vortrag mitgebracht. Ich habe jetzt übrigens die Karten getauscht, falls du es noch nicht gesehen hast. Und zwar ist das ein sehr spannender Vortrag, der heißt So You Think You Know Git. Und da gibt es wirklich einen sehr schönen Deep Dive in Git und in Funktionalitäten, die man vielleicht nicht so auf den ersten Schritt kennt. Fand ich ganz spannend zu gucken. Und ein Command hat es auch in mein Daily Business geschafft. Also muss ich kurz erwähnen, dass ich ein großer Freund von Rebasing bin. Also ich versuche wirklich, also Merchen mache ich nur noch, wenn ich faul bin. Also wenn du so Ewigkeiten rebasen musstest und dann doch noch einen Pull machen möchtest. Aber das ist ja eigentlich total umständlich, ne? Also warum macht man Rebase? Rebase machst du ja normalerweise, weil du an einem Branch weitergearbeitet hast, vielleicht den aktuellen Entwicklungsstand reinziehen willst und die Historie ein bisschen anpassen musst an deine Änderungen, damit das alles so kompatibel ist. Und danach hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du machst nochmal einen Pull, dann musstest du entweder mergen oder nochmal rebasen, damit du auf deinen Branch wieder pushen kannst. Oder du machst einen Force-Push. Und bis jetzt habe ich immer gelebt, YOLO, ich bin sowieso allein auf meinem Branch, also zumindest im aktuellen Projekt. Ja, ist ganz selten, dass jemand anderes mit auf dem Branch arbeitet. Dann kann ich auch einen Force-Push machen. Das heißt ja, okay, das, was ich jetzt habe, ist jetzt die Realität, und ab dafür. Das Problem ist natürlich das, was ist, wenn dann doch jemand auf deinem Branch gewesen ist und du hast es nicht mitbekommen oder verpennt. Und mit einem Force-Push würde ich ja alles überschreiben, was die Person da drauf gepusht hat. Und dafür gibt es eine schöne Alternative zu Force, die heißt Force with Lease. Und die guckt vorher, wenn du einen Force-Push machst, ob da keine Änderungen auf deinem Remote sind. Ja, also ob das, wovon du ausgegangen bist, dasselbe ist, was auf dem Remote ist. Und wenn es das ist, dann mach den Force-Push und alles ist gut. Wenn da noch was dazugekommen ist, dann kriegst du entsprechend einen Fehler und kannst nochmal drauf reagieren. Finde ich, es sollte der Default sein. Fände ich eigentlich viel besser als normales Forcen. Wobei, vielleicht hast du auch manchmal, das ist mir egal, was die anderen gemacht haben und ich will nur meine Arbeit da sehen, ja. Kannte ich aber vorher noch nicht und ist wieder so ein Hinweis, dass das eigentlich ganz viele coole Sachen gibt, die du mit Git machen kannst. Ja. Git Switch ist bei mir auch immer noch Default, muss ich sagen. Das haben wir auch im Podcast besprochen und eingeführt. Und wie gesagt, ich bin lockerer mit Force Pushing gewesen. Jetzt ist es halt Release, aber ja, ich finde es eigentlich ganz angenehm.
Ja, das Force Release, das haben wir bei uns im Projekt auch sehr häufig im Einsatz, weil wir mit mehreren Leuten auf dem Feature Launch arbeiten. Ich habe mir den Vortrag dann auch angeschaut, wo ich das die Karte gesehen habe. Und ich habe aber einen anderen Befehl, also nicht einen Befehl, sondern eine Konfiguration mitgenommen, wo mir Aha-Erlebnisse kamen, nämlich die Re-Re-Re-Konfiguration. Und das geht halt darum, wenn du Rebase machst oder Merge und du Merge-Konflikte hast oder Rebase-Konflikte, dann machst du die Entscheidung und es kann passieren, dass du immer wieder dieselbe Sachentscheidung machen musst, weil bei Rebasen das ja sagt, hey, das soll ich damit machen. Und mit dieser Re-Re-Re-Config, wenn du sagst Enabled dann, oder Auto-Merging, dann merkt sie die Entscheidung sich für diese Dateien und spielt das immer wieder ab, wenn an dieser Stelle kommt. Und das war das, was jetzt, das war mein Aha-Erlebnis bei diesem Vortrag.
Das ist auch sehr, sehr cool, weil gerade wenn du so komplexere Sachen hast mit Rebasing, kann sehr, sehr hilfreich sein. Und ich mache sehr echt viel Rebasing. Und ich kenne das Problem, ich hatte es ehrlicherweise erst heute wieder, dieses, ach, das habe ich doch schon 20 Mal gesagt, das hat sich nicht geändert, ne? Ja.
Ja, das hat mir heute auch den Arsch gerettet. Ich musste halt ein Rebase machen vom Develop und wir hatten 120 Commits gehabt auf den Feature Branch. Und und dann kam doch mal zu Konflikten und das war dann easy peasy.
Ja. Gut, wir sind zwar jetzt ein bisschen spät dran damit, aber das liegt auch daran, dass der State of JS relativ spät dieses Jahr rauskam. Gab es diverse projektinterne Gründe dafür, warum sie länger gebraucht haben, das zu releasen, muss ich glaube ich jetzt hier nicht so weiter ausführen. Aber auf jeden Fall, der State of JS 2023 ist raus und wie immer gibt er einen sehr guten Einblick, was so in der JavaScript- und Frontend-Welt so passiert. Ja, und welche Libraries sind populär, wie steht es um Standards, was wird so eingesetzt, was hat hohe Popularität, was wollen die Leute eher nicht einsetzen und das finde ich ist immer ein guter Indikator, was so gerade in der Welt des Frontends passiert, kann man kritisch sehen, ne, also wenn du jetzt nur auf den deutschen Markt guckst, der verhält sich vielleicht schon wieder ein paar Stellen ein bisschen anders als der internationale. Das haben wir überall. Aber ich sag mal, Libraries, die zum Beispiel im State of JS sehr, sehr gut wegkommen, sind jetzt nicht per se schlecht. Ja, würde ich schon mal so behaupten.
Und so, wenn du das jetzt in wenigen Sätzen für einen Backend-Entwickler zusammenfassen möchtest, was müsste ich davon wissen?
Also was ich interessant fand, war, was hier diese Build-Tooling angeht, dass Vite also wirklich in allen möglichen Kategorien das populärste momentan ist und auch das schnellste und beste. Das heißt, wenn du so einen Frontend-Stack hast und du brauchst irgendwie was, womit du es baust, nimmst du nicht mehr unbedingt Webpack oder so, sondern da ist Vite so das Ding, was durchstartet. Das kommt von dem Schöpfer von Vue.js. Weil der irgendwann gesagt hat, ich möchte ein cooles Tool haben mit Live-Reloading und alles für meine Vue-Anwendung. Und das hat er so offen gestaltet, dass halt auch für andere Sprachen funktioniert. Und also auch für andere Frameworks auch verwendet wird. Und das ist momentan so der Quasi-Standard, wenn es darum geht, ich möchte meinen Code jetzt irgendwie lokal bauen oder lokal zum Laufen bringen. Ja, und genau. Das nächste, das hat mich sehr gefreut, ich bin ein riesiger PNPM-Fan. Und wenn du Monorepo-Projekte hast, hat sich das seit dem letzten Jahr massiv verbessert. Da war es irgendwie auf dem vierten Platz in der Popularität und das ist jetzt auf den ersten Platz gestiegen. Da gab es lange, lange Platzhirsche wie NX und sowas aus der Angular-Welt, die alle abgelöst wurden. Und PNPM ist halt, ich meine, du bist ja auch Experte, du hast ja schon mal einen Talk dazu gehört.
ein sehr gutes Tool. In der Java-Welt machen wir das schon seit 20 Jahren.
Ja, aber das, was, ja gut, das, ja,
Ja.
Da würde ich nur sagen, das sieht man dem Code auch an. Ja, also wie gesagt, das ist eine schöne Entwicklung. Was mich massiv überrascht hat, habe ich wirklich nicht mit gerechnet, dass zumindest international Vue jetzt Angular überholt hat in der Usage. Also, die haben Plätze getauscht. Das war eigentlich vorher immer so React auf Platz 1, dann kam eine Weile nix, dann kam Angular, dann Vue. Und da hat jetzt Vue den zweiten Platz. Und es deckt sich ein bisschen mit so einem, ich sag mal, dem Gefühl, was ich auch schon selber hatte im Berufsleben, dass Vue auf jeden Fall gefragter ist. Das größte Interesse ist weiter an Svelte. Aber das ist auch in der Usage hochgegangen, aber ist, glaube ich, noch nicht so in den Dimensionen, dass es so im Enterprise-Kontext oder so eine Rolle spielt. Das ist sowas, wo viele sagen, ach, das ist eigentlich ganz cool und macht Spaß, das zu nutzen. Aber in den Projekten wird dann doch was anderes eingesetzt. Und was ich meine, ich habe ja im Podcast echt oft schon drüber gesprochen, dass Angular jetzt in der letzten Version besser geworden ist. Ich scheine aber der Einzige zu sein, der das so wahrnimmt. Also die Wahrnehmung von Angular ist weiter katastrophal. Also ist wirklich, also kann ich gar nicht anders sagen. Es ist wirklich viele Leute, die sagen, ich will es nicht einsetzen, ich habe es eingesetzt, ich würde es nicht wieder einsetzen. Und ich finde das ein bisschen schade, weil ich habe auch viel auf Angular gebasht. Ich muss aber auch sagen, in den letzten Monaten und Jahren ist das besser geworden. Ne? Also wenn du dir das mal vorstellst, wenn du merkst, dass so ein Framework im Java-Umfeld vielleicht vorher schlecht war, aber dann auf einmal die Probleme angegangen werden und du wirklich sagst, okay, damit kann man arbeiten, das ist gar wirklich nicht schlecht. Ne? Aber das System trotzdem noch anscheinend so einen schlechten Grundruf hat, dass es sich gar nicht anscheinend daraus befreien kann. Das ist jetzt meine Interpretation davon, ne? Weil ich habe
Ja,
viel
sowas haben wir in der
Vue-Erfahrung.
Java-Welt
Ja.
natürlich auch. Haben wir in der Java-Welt auch,
Nennen
ja.
wir es Java EE.
Ja, das heißt jetzt Jakarta, ja.
Ja, ich
Java,
weiß.
genau.
Genau. Aber das ist ja dasselbe in Grün,
Ja.
dass man irgendwann den Ruf weg hat. Und ich glaube, dass es in Angular genauso ist, weil wenn ich mir das jetzt momentan angucke, es werden sehr moderne Konzepte reingebaut. Sie haben einige der größten Probleme, die sie auch was Performance und Bundle Size anging, rausgeworfen. Sie besetzen auch auf ein modernes Bildsystem. Das ist alles nicht schlecht. Es gibt natürlich noch super viele Legacy-Anwendungen, die da drin gefangen sind, aus vielleicht schlechten Designentscheidungen, die ein Update nicht möglich machen. Das kann ich als Grund akzeptieren, ne? Dann bringt es dir auch nichts, dass die neueste Version cool ist, wenn du in der bist, die keiner nutzen möchte. Und es ist natürlich jetzt auch erst seit, sagen wir mal, so zwei, drei Major-Versionen so, dass man diese Entwicklung merkt, ne? Also seit, ich sag mal, zwei Major-Versionen, ist ungefähr ein Jahr, ist überschaubar, ne? Also der Zeitraum, an dem die Verbesserung da ist. Ich habe mich nur persönlich gefragt, das ist ja jetzt so ein Kind von Google, wie lange sich Google das anguckt. Also willst du der sein, der das Framework rausbringt, was alle Entwickler nicht mögen als Google? Oder sagst du dann irgendwann, okay, das Projekt, wir haben jetzt Geld reingesteckt, die haben ja auch gute Leute geholt, ne, um die Developer Experience und alles zu verbessern. Und dann heißt es irgendwann, das wird nichts mehr, wir sind, der Gaul ist tot.
Auch ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt denen einen neuen Namen geben bei der nächsten Major-Version. Dann heißt das nicht mehr Angular, sondern
Heaven.
Angular.
Ja, das ist ja die Frage, ob das zieht, also ob die Entwickler dann all das mitmachen, weil dann normalerweise wird ja dann auch eine andere Syntax, andere Features und so weiter und so fort,
Na
ne?
gut, aber war das nicht so, dass bei zwischen Angular.js und Angular sich die Syntax auch so verändert hat, dass das eigentlich ein neues Framework ist?
Ja, das war, ja. Da haben sie auch
Also das kann.
umbenannt, ne? Ja.
Ja. Also man wusste immer noch, dass es am Namen die Ähnlichkeit, aber wenn sie sich komplett von diesem Image lösen wollen.
Ich sag auch, Angular.js hatte damals, also wirklich damals, einen besseren Ruf, weil es halt auch eher eines der ersten war, die da Sachen möglich gemacht haben, wie Single-Page-Applications, ne? Und da hat man viele von den Schmerzen noch geschluckt, die man damit bekommen hat. Und Angular wollte alles richtig machen, aber alles so auf dem Google-Weg und wie die sich das gedacht haben, wie es sein muss. Die Frontend-Welt hat sich aber einfach in eine andere Richtung entwickelt. Und jetzt holen sie das halt nach. Also meiner Meinung nach räumen die massiv auf, was Developer Experience und Tooling im Hintergrund angeht, um, ich sag mal, auf stabileren und moderneren Beinen zu stehen.
Also ich kann mir vorstellen, dass sie halt aus Radar wird Twix Move machen.
Wie bitte aus?
Aus Radar wird Twix
Ja, das kann natürlich
Move.
sein, ja. Da bin ich mal gespannt. Und ob es dann auch funktioniert. Weil du willst ja auch dann die Angular-Community, also es gibt ja genug Projekte, die
Ja.
es einsetzen, ne? nicht komplett verlieren. Also das.
Ja gut, die Frage ist halt, ach, das wird ein zweischneidiges Schwert sein. Machen die Leute nochmal so einen Move mit, wie von AngularJS auf Angular? Das war ja, zumindest was ich so als am Rande mitbekommen habe, war das ja an vielen Stellen ein Rewriting der Projekte.
Also ich glaube heute immer noch, also ich kenne Projekte, die das irgendwie geschafft haben, aber es ist den Aufwand nicht wert. Also es ist immer ein Rewrite gewesen und nicht eine Migration, ne? Und ja, oder man sitzt es aus und sagt, hey, wir wissen, in 2 Jahren sind wir so cool, die Leute müssen es nur merken.
Ja, oder so, ja. Aber ich hätte mal eine andere Frage zu dem Monorepo. Wie definiert State of JS den Monorepo?
Gar nicht, weil das ist jetzt, also ist ja kein Thema wie, also.
Nee, weil du meintest unter das PNPM die Nummer 1 bei den Monorepo-Tools ist.
Ja, genau, um
Und
Toolings, um Monorepos halt einfach zu verwalten. Also, und da geht es ja um
genau, die Frage
Dependency
ist halt,
Management, wie du
ja.
Skripte ausführst auf den verschiedenen Paketen, genau. Und.
Meine Frage zieht halt daraus, wenn ich mit Java-Entwicklern über Monorepo unterhalte, dann kommt man immer sehr schnell dazu, dass halt auch man verschiedene Ökosysteme bedienen muss. Und da stellt sich gerade die Frage, ob man bei euch im Monorepo einfach nur sagt, okay, Frontend, Backend, aber alles im selben Ökosystem JavaScript, oder reden wir halt auch von Monorepos, die ökosystemübergreifend sind.
Also PNPM wird, oder auch generell, die anderen Tools bin ich mir auch relativ sicher, versuchen jetzt nicht Java Runtime zu werden oder sowas, ne? Oder mit Java irgendwas zu machen, sondern
Okay.
es geht darum, um Monorepos, die im JavaScript-Kontext sind. Und wie in allen Projekten, die auch ein Frontend und Backend gemeinsam haben, was ja dann auch ein Monorepo irgendwo ist, ein
Ja,
Monorepo.
genau.
Kennst du meine Meinung? Zwei
Ja,
Welten,
alles gut.
zwei Tools, ne? Ja.
Ich wollte nicht das Thema nochmal neu aufmachen. Ich kenne, sondern ich weiß nur, das hat mir jetzt meine Aufmerksamkeit gewonnen, weil ich die Thematik halt kenne aus anderen Kontexten. Und man versucht immer mit das Tooling ein Ökosystem auf das andere zu stöpseln. Und deswegen wollte ich jetzt wissen, wie hier Monorepo halt als Begriff benutzt wird. Ist es dann halt, okay, Frontend, Backend, aber alles im selben Ökosystem? Oder ist Monorepo im Sinne von, ich versuche jetzt ein Tooling zu bauen, was ökosystemübergreifend ist?
Nee, also das ist ganz im JavaScript-Umfeld und das macht halt, also wo ich persönlich, also klar, du kannst natürlich Monorepos auch in dem klassischen Sinne haben, wie du es jetzt kennst. Ich habe verschiedene Backends, die da vielleicht, ne, zusammen
Ja.
drin sind und oft heißt es aber zum Beispiel im Frontend-Bereich, dass du eine Component-Library hast und du möchtest einzelne Komponenten als Dependencies zur Verfügung stellen können. Ja, und
Okay.
dann möchtest du aber das mit demselben Tooling bauen und deployen können, aber nur die Versionen von deinem Tooling zum Beispiel, ne? Also dass du sagst,
Okay.
ich habe eine Dependency für diese Text-Area oder für diese Input-Felder oder diese Formulare und eins für diese Navigation zum Beispiel. Und dann kannst du
Ah,
das
okay.
halt, diese verschiedenen Node-Projekte gemeinsam mit PNPM verwalten und PNPM ist halt sehr, sehr gut da drin, das Dependency-Management in allen Monorepos, also in allen Repositories dann gut zu regeln. Ne? Das war ja das, wo ich vom Talk
Ja.
drüber gesprochen habe, dass die quasi sicherstellen, dass die Dependencies dann nicht versehentlich vermischt werden, was bei einem Standard-NPM-Projekt ja passieren kann. Und es hat sehr gute Mittel, um so Skripte gefiltert auf Paketen laufen zu lassen. Also sowas wie,
Okay.
ich möchte auf diesen Komponenten jetzt dieses Skript laufen lassen, das ist relativ leicht mit PNPM zu konfigurieren und zu machen. Das sind jetzt so die Sachen, die, wo ich jetzt. Na, ich habe jetzt keine Auswertung im Detail dazu gelesen, sagen würde, das ist das, wo PNPM toll ist. Und vor allem, es ist selber der NPM-Ersatz. Also du hast nicht, ich habe installiere jetzt NPM und dann noch ein anderes Tooling obendrauf, sondern PNPM macht das ganze Dependency-Management und den Task-Runner für dich. Genau.
Ich vermute mal, was ihr habt, das Use Case, was du beschreibst, das ist in meiner Java-Welt, nennen wir das Multimodul-Projekte.
Ja, es geht in die
Ich,
Richtung.
ähm,
Ja.
genau, und ich vermute mal, dass wir den Begriff Monorepo anders gelabelt haben als ihr.
Naja, also ich würde auch sagen, dass es in der Frontend-Welt auch klar ist, was Monorepo ist. Ne? Dass du nämlich, ja, also das ist, kann ja trotzdem noch ein Java-Backend mit in dem Repository drin sein oder 10 Java-Backends oder noch 3 Python und 12 Go-Backends. Das spricht ja nichts dagegen. Und ja, PNPM kann als Task-Runner, du kannst Shell-Skripte drauf ausführen. Also ich könnte das ganze Projekt drauf verwalten. Aber auch da habe ich eine klare Meinung. Nee, also das genau, versucht es nicht. Also genau, PNPM ist,
nicht darum,
ich habe diese
Sub, darum, dass ich,
ja.
Genau, mir geht es nicht darum, dass ich diese Straße jetzt einbiegen möchte, sondern ich wollte jetzt nur wissen, wie ihr den Begriff oder was ihr unter dem Begriff Monorepo halt verstanden. Und ich habe jetzt mitgenommen, ihr löst damit Probleme, wo wir in der Java-Welt das unter Multimodulen halt Projekten lösen würden.
Genau, unter anderem. Ne? Und ja. Ich würde sagen, wenn du jetzt so ein Projekt hast mit mehreren Frontends drin und vielen, vielen Backends und du willst dieses Dependency-Sachen clean haben, dann hast du sonst ein bisschen Probleme, setzt wahrscheinlich auf Jahren oder musst sehr, sehr, sehr diszipliniert sein mit NPM. Oder hast super viele krasse Regeln, woran sich alle halten müssen und wehe, einer installiert die falsche Dependency, dann bricht alles zusammen. Und wenn du genau das nicht haben willst, ist PNPM, ich sag mal, für die Frontend-Projekte, die du hast, ganz gut und bietet dir dann einen performanten Weg.
Ja, mega.
Ja, großer Fan.
Ja, ich weiß.
Ja, aber es hat auch, ich hab ja vor ein paar Jahren in einem Projekt sehr, sehr viel damit gemacht und sehr viele Probleme gelöst und für mich war es schon alleine, dass ich aus von 20, 30 Minuten Setup-Phase auf wenige Sekunden gekommen bin. Und wenn du so ein Projekt hast und das dann auch noch alles ordentlich funktioniert und alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte, dann wirst du halt irgendwann, ich sag mal, bist du ganz angetan von dem Tooling. Aber jetzt im aktuellen Projekt haben wir es zum Beispiel nicht, da habe ich noch nicht versucht, es einzuführen.
Der Schmerz ist noch nicht groß genug.
Nee, ich habe andere Schmerzen, die mir eine Aufmerksamkeit eher fordern. Und das ist ja immer beim Kunden, die, ich sag mal, da ist ein fester Tech-Stack. Wenn ich das jetzt ändern wollte, müsste ich den kompletten Kunden überzeugen, das einzusetzen. Das kann ich nicht in einzelnen Projekten machen. Und da bin ich jetzt mal in der Consulting-Rolle, dass ich sage, das ist überhaupt nicht meine Mission gerade und mit meiner aktuellen Mission habe ich genug zu tun, dass ich mir nicht noch zusätzliche Bonus-Missionen dazu holen muss. Ne?
So, und ich habe auch eine Mitteilung mitgebracht. Und zwar ist mir bei Toms Hardware eine Meldung rübergekommen, dass Seagate jetzt einen eBay-Store geöffnet hat, um halt aufbereitete SSDs wieder weiterzuverkaufen. Und das ist die Festplatten sind wohl aus dem Serverbereich. Weil die reden hier von Festplatten mit 22 Terabyte Speicherkapazität.
Was man so braucht.
Ja, genau. Und die verkaufen sie halt für relatives kleines Geld für Server-Festplatten. Das ist für mich immer noch viel, aber kann sein, dass im Serverbereich das nochmal anders ist. Und was mich auch sehr erstaunt hat, die geben darauf sogar 2 Jahre Garantie.
Nicht schlecht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja.
Ja. Und na gut, aber sag mal so, mit der Mission, dass wir mehr ressourcensparsamer leben sollten, ist das halt Entwicklung in die richtige Richtung. Und anscheinend funktioniert das auch, sonst würde Seagate das ja nicht machen.
Ja. Und wie gesagt, wenn man den Bedarf da hat und vielleicht auch noch, dann ist es ja auf jeden Fall auch mal eine günstigere Alternative. Das kann ja auch je nach Projekt und je nach Verwendungszweck eine gute Option sein. Spannend.
Ja.
Also du hast noch mehr Karten mitgebracht.
Ja, natürlich. Was mich ein bisschen schockiert hat, aber auf der anderen Seite, wenn ich genauer darüber nachgedacht, nicht. AVM, also die Firma hinter Fritzbox, wurde verkauft. Das hatten sie ja schon angekündigt, dass die Eigentümer einen Käufer für die Firma suchen, weil sie in Rente gehen wollen. Und was nicht so geil ist, halt, dass jetzt ein großer US-Konzern das gekauft hat. Ich glaube sogar, kann man sie schon als Heuschrecke bezeichnen?
Kann sein, ja.
Ja,
Investor. Fast vom Namen her.
Ja, Imca Capital Partners. Das klingt so ein bisschen nach Hedgefonds, ne?
Ja.
Ja. Und da ist mal gespannt, was daraus wird. Es bleibt spannend. Vielleicht braucht man demnächst eine neue Haus- und Hof-Marke für Router.
Mhm.
Oder man muss sich mit alten Routern eindecken, lohnt sich nicht, weil mal die Software halt dasjenige ist, was interessant ist. Ja, schade.
Hätte ich jetzt auch irgendwie nicht erwartet, aber naja.
Naja,
Wahrscheinlich
sag mal
die
so.
haben sich auch gedacht, okay, wir müssen langsam mal die Nachfolge regeln und wir würden gerne noch Geld rausnehmen aus dem Ganzen, ne? Und
Ja.
kann ich, sagen wir mal, menschlich nachvollziehen, ist, sagen wir mal, für das Produkt schade.
Genau. Und ich vermute mal, das war so ein typischer Hidden Champion.
Ja.
Und ja, die wollen das halt nutzen, um halt internationaler zu werden. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was demnächst halt auf einen zukommt.
Genau. Das, bleibt spannend, oder wird spannend, ja. Ich bin ein bisschen skeptisch, naja.
Ja, also gut, aber ja.
Ja.
Ich fand Fritzbox immer cool, für Leuten das hinzusetzen, die von IT keine Ahnung haben. Einmal eingerichtet, automatisches Update und los geht's. Hatte ich damit wenig Ärger gehabt.
Ja.
Na gut. Und ein neuer Editor ist auf der Linux-Welt. Also das kenne ich neu, aber neu für Linux, nämlich der Editor Z. Das Claire-Feature ist in Rust geschrieben. Und das ist von den ehemaligen Entwicklern von Atom Editor, der vielleicht kannte. Das war mal von ein Editor von Google und eigentlich also gefühlt der meistgenutzte Editor, bevor Visual Studio Code das Licht erblickte. Und ja, der lief die ganze Zeit unter, also Z war bisher auf Mac und Windows verfügbar. Jetzt haben sie auch ein Linux-Paket zur Verfügung gestellt. Ich habe es mal installiert, aber noch nicht produktiv eingesetzt. Mir fehlen auch noch Plugins. Ich muss mich da ein bisschen noch reinfuchsen, dass ich so alle Plugins kriege für das, was ich jetzt machen möchte.
Also ich habe den auch mal vor langer, langer Zeit eingesetzt. Und ich glaube, dass damals es der Mangel an Plugins, das war, warum es nicht geworden ist.
Also mittlerweile ist es mehr. Also ich habe mal reingeschaut. Also ich benutze es ja nicht als IDE, sondern wirklich als Texteditor. Und mein aktueller Editor ist halt Sublime und das müsste halt diesen Test gegen Sublime halt bestehen.
Ja. Aber vielleicht gibt es ja ein Follow-up. Ich könnte mir auch noch mal vorstellen, den auch noch mal dem eine Chance zu geben.
Ja, also wenn ich das ein bisschen öfters an meinem eigenen Rechner wieder mehr code und tue, dann werde ich mich einfach mal zwingen, das mal ein bisschen mehr einzusetzen.
Und hey, es ist in Rust geschrieben. Es wird unfassbar schnell sein.
Okay. Ein bisschen lächerlich, dass das immer so als Killer-Feature erwähnt wird, dass es in Rust geschrieben ist.
Ja, das scheint, ist es, aber scheint immer noch so zu ziehen, ne? Also,
Ja.
ja.
Ach, Sachen gibt's.
Sehr schön. Das war der Ramsch aus dem Modem. Und es kommt zur Leseecke Spezial.
Ja.
Denn diesmal
Du
gibt es
hast
nichts zu
Zeit gefunden,
gewinnen.
was zu lesen.
Ja, ich habe momentan ein Buch, ich habe es auch noch nicht vollkommen gelesen. Aber was ich schon vorstellenswürdig finde, denn es soll sie ja geben, Menschen, die kein Java programmieren, sondern lieber Kotlin. Ich habe gehört, das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil der Leute, die mit der JV irgendwas machen. Nischig. Sandra ist nicht der größte Fan, ne? Also.
Ach, weil ich vermute mal, ich mache einfach zu selten Kotlin und irgendwann mal würde mich auch das Stockholm-Syndrom packen, wenn ich das lang genug mache und das, dann würde ich es auch ganz toll finden.
Ja,
Du
ich
weißt doch,
weiß, ja.
was der Bauer nicht kennt.
Wahrscheinlich, ne? Also wir haben es im aktuellen Projekt drin und da ich mich leider nicht immer nur im Frontend verstecken darf, sondern irgendwie auch immer wieder im Backend lande, auch weil ich manchmal irgendwie, keine Ahnung, eine Funktionalität einfach haben will und dann schreibe ich sie halt, hat mir ein lieber Kollege etwas empfohlen, was ich hier weiterempfehlen möchte. Denn ich finde das Buch sehr, sehr gut und das heißt Kotlin Design Patterns and Best Practices. Und meiner Meinung nach beschreibt es das Ganze recht gut. Ist jetzt in der dritten Edition erschienen. Kriegt man bei den üblichen Online-Quellen alles sehr einfach. Übrigens ganz positiv fand ich auch, mit dem Buch ist auch gleich das PDF mit dazu. Kannst also auch digital lesen. Und ist ein Programmiersprachenbuch für Fortgeschrittene, was es meiner Meinung nach immer noch viel zu selten auf dem Markt gibt. Das heißt, du hast zwar am Anfang das typische, hier stelle ich dir mal die Konzepte vor, die Kotlin hat, aber In kurz. Also es ist wirklich ein Kapitel nur und dann wirst du einmal durch die wichtigsten Konzepte geführt und danach geht es um die eigentlichen fortgeschrittenen Themen, ne? Welche Design-Patterns lassen sich mit Kotlin wie umsetzen? Was kannst du da machen? Wie schreibst du gutes Kotlin? Und so weiter und so fort. Also dieses, und das war exakt das, was ich gesucht habe. Hey, ich will jetzt Kotlin machen und ich will es vernünftig machen. Wie schreibt man vernünftigen Code? Und nein, ich will jetzt nicht erstmal 5 Kapitel lang lernen, wie man Schleifen macht und was Funktionen sind, weil ich das Grundkonzept verstanden habe. Zeigt mir die Syntax, sagt mir, was ich beachten muss und in fortgeschrittenen Kapiteln gerne auch die abgefahreneren Konzepte.
Okay, cool.
Und genau dafür finde ich es gut. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch für andere Hörerinnen und Hörer das interessant sein könnte, wenn sie genau in der Situation sind. Ne? Oh, ich muss jetzt Kotlin machen oder ich will es machen. Aber ich habe echt keinen Bock auf das nächste Hello World. Genau. Und ist geschrieben von Alexi Soschin. Ja, und hat, wie viele Seiten sind's? Ich gucke hier live nach. Dün, 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 dün. 438 Seiten. Also ist schon ordentlich. Und liest sich gut. Klare an die Zielgruppe orientiert. Also ist eine saubere Sache. Kann ich nur empfehlen.
Okay, komm dir nicht schon.
Juhu, genau. Und dann musst du es irgendwann lesen, dann können wir es sogar in die großen Klassiker irgendwann packen. Wenn
Ich
sobald
habe noch
du.
andere Bücher zu lesen.
Oh ja. Oh ja.
Aber ich habe ja bitte bald Urlaub.
Genau, dann habe ich auch Zeit. Dann muss ich mir einfach die Zeit nehmen. Dann. Immer an den Freitagen habe ich ja gesagt. Ja, ich freue mich riesig auf das nächste Buch. Aber ein bisschen gespannt bin ich wirklich. Ja, das war die Leseecke schon. Also nur ein ganz kurzer Ausflug in die Kotlin-Ecke. Weiter geht's mit den Themen und da geht's um Notizen, denn du hast bei dir ein bisschen was umgestellt.
Genau, und zwar, ich habe vor ein paar Folgen Rocketbook vorgestellt, was ich mir geholt habe. Und dann habe ich bei meinem Vocation beim Kollegen einen Remarkable im Einsatz gesehen. Und der Nerd in mir hat gesagt, ich will das auch haben. Aber ich war nicht bereit, den Neupreis dafür zu bezahlen. Also habe ich mich dann bei eBay und Kleinanzeigen kundig gemacht und dann halt was gebraucht geschossen. Und ich muss sagen, das hat jetzt mein Papier-Notizbuch ersetzt. Und ich habe mir halt, also was ist ein Remarkable? Das ist also eigentlich ein E-Book-Reader, wo man was drauf schreiben kann. Das Feeling ist halt, kommt dem Papierrechner und daraus können halt, kannst du halt PDFs also mit deinem Schriftbild generieren, aber auch OCR, um daraus halt wirklich Text, digitalen Text halt zu erstellen. Das hat ein paar Stellen, die halt nicht so geil sind. Also der Stift, den man dazu kaufen muss, der ist halt liegt nicht gut in der Hand. Und da hatten wir uns ja beide mal unterhalten. Eigentlich bist du zum Beispiel ein Fan von Füllerschreiber. Und da habe ich mich da ein bisschen mal reingenördet, was das so für Stifte gibt. Und zum Beispiel Lamy bietet auch so einen Stift dafür an. Das heißt, er sieht wie ein Lamy-Füller an, schreibt sich wie ein Lamy-Füller. Und das ist ein guter Satz dafür. Bei diesen Stiften muss man nur bedachten, dass das ist jetzt nicht so einfach so ein digitaler Stift, sondern um dieses Papierfeeling zu kriegen, haben diese Stifte halt eine Spitze, die sich auch abnutzt. Das ist irgendwie so ein Polycarbonat, schieß mich tot, weiß ich nicht. Aber aufgrund dessen, dass da so ein bisschen Widerstand und so ein Abriebfall entsteht, hast du eher das Gefühl, dass du auf Papier schreibst, als auf eine Oberfläche. Der nächste Manko, was mich da so ein bisschen auch eingenordet hatte, war, wie kriege ich jetzt die PDFs auf meinen Laptop? Du kannst natürlich wie viele anderen Diensten halt hier so eine Cloud-Dienst halt buchen für 2, 3 € im Monat, sodass das halt Remarkable halt sich mit der Cloud halt synchronisiert und auf deinem Desktop. Oder du hast eine Desktop-App, aber nur für Windows und Mac und dann, dass du darüber das Ganze synchronisierst. Und dann habe ich mich halt ein bisschen reingenördet, was es für Linux gibt. Und da habe ich zum Beispiel das Remarkable Remember gefunden. Das heißt, wenn mein Laptop und mein Remarkable im selben Netzwerk drin hängen, dann kann ich da wunderbar halt damit ein Backup ziehen. Das ist aber ein Backup im Sinne von wirklich die Binärdaten, keine PDFs. Möchte ich die PDFs haben, muss ich den immer noch per USB halt anschließen. Dann baut er ein eigenes Netzwerk auf, wo ich dann halt per Weboberfläche letztlich dann halt die PDFs runterziehen kann. Das ist ein bisschen nicht komfortabel, aber spart mir die 2-3 € im Monat für die Cloud-Anbindung. Konto brauche ich trotzdem Remarkable, auch wenn ich nicht das Bezahlabo habe und auch die OCR-Funktionalität zu haben oder um mir halt aus dem Remarkable eine E-Mail zu schicken mit den PDFs, das wäre halt ein anderer Weg. Finde ich auch verschmerzbar, weil ich festgestellt habe, was ich vorher dachte, eigentlich wäre es ganz cool, wenn ich meine Notizen irgendwie digital auf dem Laptop habe. Aber im täglichen Gebrauch habe ich festgestellt, das waren jetzt, glaube ich, bei 2, 3 Notizen, wo wirklich der Fall war. Im Endeffekt reicht mir das vollkommen, wenn das auf dem Remarkable bleibt, dass es einfach nur mitgeschrieben ist. Und ich merke halt, manche Sachen könnte ich auch nach einer bestimmten Zeit auch wieder weglöschen, weil das einfach nur Schmiernotizen sind. Eine andere Funktionalität, was sehr cool ist, ich kann sogenannte Templates hinterlegen. Das heißt, wenn ihr sowas wie Daily Journal führt und gerne so ein irgendwie Template haben wollt, wo ihr so ein Muss, wo unser Tagesablauf oder To-Do-Listen abgebildet werden kann, da kann man sich entsprechend so Templates halt selber erstellen und draufladen, beziehungsweise es kommen welche mit. Und dann gibt es auch Tooling oder eine Webseiten wie das ReCalendar, wo man sich dann eigene Templates für Kalendertage halt entsprechend selber generieren kann. Wenn man sich da rein ein bisschen reinhört, da gibt es noch tausend andere Funktionalitäten. Die einen stellen daraus, dass Remarkable eigentlich ein Linux-Derivat ist. Das heißt, du könntest auch anfangen, eigene Linux-Apps dafür zu schreiben und aufzuladen. Da könntest du eigentlich auch die ganzen Unix-Tools draufladen mit einem eigenen Package-Manager. Ja, aber das soweit, das war mir dann zu viel. Ich brauchte wirklich etwas, um zu schreiben. Die Frage, die sich auch manchmal stellt, ist, was wäre die Alternative? Einen sagen, so ein iPad kostet ein bisschen mehr, hat mehr Funktionalitäten. Das hat genau die mehr Funktionalitäten, hat mich dann abgeschreckt, weil dann ich stelle halt fest, wenn ich zu viel Funktion auf dem Gerät habe, dann mache ich alles Mögliche, aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und somit ist Remarkable an der Stelle für mich dann besser. Für Leute, die zeichnen, also ich weiß, eine Kollegin, die recht viel Sketchnote macht und zeichnet, hat für sich entdeckt, dass es nicht so geil ist. Also sie benutzt das jetzt auch als für Notizen, aber für Zeichnungen zu machen ist das noch nicht so cool. Vielleicht wird das in der nächsten Version vom Gerät. Die haben für Ende des Jahres nochmal ein neues Gerät angekündigt. Und es gibt auch noch Konkurrenzprodukte, die auch anfangen, dass auch in Farbe halt, dass du den E-Ink auch in Farbe haben kannst, sodass du diesen deine Notizen oder deine Zeichnungen halt dann auch in Farbe machen kannst. Theoretisch kann ich das jetzt auch, also du siehst halt ein bisschen grauer hinterlegt, das soll jetzt grün sein, das soll jetzt blau sein, aber du hast trotzdem immer nur Graustufen, wie du so von den E-Book-Reader halt kennst.
Und andere Sachen lassen sich nicht integrieren. Also Kalender müsste ich selber darin pflegen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich binde meinen Kalender
Genau.
an und
Kannst du nicht, nein. Nein.
also es ist
Das ist
wirklich nur zum
wirklich,
Schreiben, es ist kein
genau.
Tablet-Ersatz in dem Sinne, nicht
Genau. Das ist
Produktivitäts-Apps.
also eigentlich ist es dein Notizbuchersatz, genau. Nur dass
Schade.
du halt das, also ja, also vielleicht, oder du schreibst eine eigene App dazu, wie du die Synchronisation halt hinkriegst. Frage ist halt, ja, das wäre wahrscheinlich nochmal ein eigenes Projekt an der Stelle.
Ja, dann bin ich eher der Tablet-Nutzer, muss ich sagen. Also ich habe jetzt gerade auch so gedacht, ach ja, cool, wenn man diese Templates hinterlegen kann, vielleicht ist da ja irgendwas drin, ne? So nach Motto, hier To-Do-Template und jede Line daraus exportiere ich dir in deinen Kalender, ne? Also das kann ja, da gibt es ja Formate für und Standards. Sowas hätte ich jetzt cool gefunden, wenn du dann, sagen wir mal, aus deinen Notizen heraus super einfach sowas generieren könntest. Oder was ein Problem für mich lösen, oder es ist kein richtiges Problem, aber ich finde es so ganz cool, wenn ich mein Journal pflege, habe ich ja eine klare Syntax, was To-Dos sind, was sind Events und so weiter und so fort. Und ich hätte natürlich schon gerne, dass diese Events auch in meiner Reminder-App drin wären. Das wäre so das Geilste, wenn das ginge, ne? Dass ich sage, ich schreibe es handschriftlich auf, die Reminder-App bekommt es und trackt es, ja. Gerade wo mein aktueller Kalender auch noch zeigt, wann welche Erinnerung ist, super, weil ich da halt diese Apps auch am Rechner viel verwende. Schade. Sowas wäre Königsklasse.
So, jetzt kann man sich fragen, war Rocketbook ein Fehlkauf? Nee, es war schon cool. Ich habe da nur für mich halt entdeckt, okay, du musst echt aufpassen, weil das doch, wenn du zu schnell bist, dass du sehr schmiert. Vorteil war, du hast halt das in Farbe gesehen. Und da war der Workflow halt auch, ich musste mich schneller entscheiden, ob ich die Sachen wirklich brauche oder nicht. Im Endeffekt, im Notfall habe ich dann doch eingescannt und im Endeffekt habe ich so, habe ich nachher festgestellt, eigentlich hätte ich das gar nicht einscannen brauchen, weil ich das nicht brauche. Und das ist dann in Remarkable komfortabler, das einfach da liegen zu lassen, weil ich auf dem Gerät 6 GB Arbeitsspeicher habe für die PDFs und mich da wirklich an den Rändern komme, dann muss ich mir erst Gedanken machen. Also ich kann das viel, viel länger halt vorhalten.
Oder du könntest sagen, einmal im Monat räume ich gewisse Notizen auf. Ne? Also je nachdem, wie du die
Ja, oder sowas
strukturierst.
genau.
Ne?
Ja,
Also,
ja.
oder weil ich jetzt sagen wir mal, ich gucke zwar auch mal in meinem Notizbuch ab und zu mal nach hinten, aber je mehr Monate es sind, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich dann noch groß
Genau.
durchnavigiere. Ne? Das ist eher so letzter Monat, maximal vorletzter Monat, wo man nochmal reinguckt.
Und bei Rocketbook war halt, weil die Seiten auf 10 Seiten halt begrenzt waren, musstest du halt öfters machen und hast im Zweifel das vorsichtshalber mal eingescannt und so würde man sich einen Schritt halt sparen. Nichtsdestotrotz, der Preis von Rocketbook ist halt unschlagbar. Du hast hier 30 € gegenüber 400 €. Und deswegen halte ich ein Rocketbook immer noch für eine gute Zwischenlösung von handschriftlichen zur Digitalisierung.
Ja, ich frage mich halt für mich selber, wie gesagt, ich lebe ja
Ja.
dieses Doppelleben. Die Notizen, die ich in meinem Notizbuch führe, sind nicht so relevant, um sie digital zu haben. Wie gesagt, es wäre nice to have, sowas wie,
Ja.
ne, aber da ist vielleicht auch der Nerd in mir. Wichtige Termine sind in meinem digitalen Kalender, weil den synchronisiere ich normalerweise mit der Familie. Da habe ich gegebenenfalls einen Sync für manche Events in den Arbeitskalender und so weiter und so fort, ne? Und meine Erinnerungs-App ist wichtig. Die nutze ich als Einkaufsliste, die nutze ich für Erinnerungen. Ne, alles, was ich machen will.
Ja.
Und wenn es der Wäschetimer ist, ne, das schreibe ich ja nicht ins Notizbuch rein. Ne? Was bringt mir das, wenn ich sage, oh, in 2 Stunden soll die Wäsche mal fertig sein? Das Notizbuch ist eher so über die Woche, dass ich sehe, woran habe ich gearbeitet, was waren wichtige Gedanken, Themen. Ne? Und da gehe ich dann nach der Woche drüber, schaue, dass alles erledigt ist. Das ist so ein bisschen langlebiger. Ja, das ist so meine Sicht auf, so arbeite ich gerade, würde ich sagen.
Du hast vollkommen recht, das ist auch eher so Nerd. Ich kann mir aber vorstellen, dass in Zukunft ich das ein bisschen mehr nutze, das Digitale, weil wir es immer jetzt ein paar Fälle waren. Ich habe halt Meetings mitgeschrieben, ein paar Leute halt nicht. Und nachträglich wollte man halt das doch in digitaler Form haben. Also habe ich jetzt mein Remarkable genommen, habe mir eine E-Mail gesendet mit OCR-Erkennung und war nicht 100% perfekt, aber hat mir schon viel Schreibarbeit halt an der Stelle halt gespart. Das war jetzt so Benefit, was ich aus der ganzen Sache gezogen habe. Ich gebe dir aber recht, hätte ich das jetzt nicht gehabt, dann hätte ich wahrscheinlich ein Foto gemacht, OCR-Scan vom Handy und die Sache wäre auch erledigt. Also das ist jetzt wirklich so, ja, ich gebe zu, das ist jetzt Spielkram an der Stelle.
Also ich sag mal so, also wäre jetzt auch nämlich mein Einwand gewesen, ich gesagt hätte, ja, wenn ich das Problem habe, fotografiere ich halt die Seite ab. Das iPhone ist relativ gut in Texterkennung, schon in der Foto-App, ne? Also kannst relativ schnell sagen, okay, mach mal Text erkennen und im Normalfall kannst du mit dem, was du da rauskopierst, leben. Ne? Also klar,
Ja.
Teufel ist ein Eichhörnchen, manchmal ist es Mist, aber meistens geht's. Ich verstehe aber diesen Bedarf, ich sag mal so, ich möchte in einem Meeting nicht gerne mit einem offenen Notebook sitzen. Ich bin da kein großer Freund von. Ich finde es auch nicht so toll, wenn andere das machen. Ne? Also kann natürlich jeder machen, wie er will, aber es ist so, da ist viel mehr sichtbar und da passiert viel mehr, als eigentlich jetzt im Meeting normalerweise notwendig sein sollte, wenn du nicht Vortragender bist. Ein Notizbuch, finde ich, ist da fokussierter. Ne? Du trägst ein, das ist der Termin, darum geht's, Stichpunkte, was sind Ergebnisse, was sind To-Dos, die ich daraus ableite und so weiter und so fort. Und das finde ich persönlich halt in so einem Notizbuch ganz cool. Und das finde ich halt auch bei Remarkable cool, weil du es da genauso machen kannst. Ne?
Genau.
Könntest du auch auf dem Tablet machen. Tablet hat aber auch wieder diesen Beigeschmack. Es könnte gerade auch Notification aufgehen oder, keine Ahnung, Farmville sich melden,
Also,
ja.
ich kann nur für mich sprechen. Ich lasse mich dann unheimlich gerne von den anderen Sachen halt auch ablenken. Und deswegen halte ich das, darum habe ich auch meine Notizen für Meetings auch immer vorher einen Notizblock gemacht. Hier ist auch Remarkable, weil mir das geholfen hat, mich zu fokussieren.
Und das ist, da würde ich sagen, natürlich ist ein Unterschied, aber der Kern das Ergebnis ist ungefähr das gleiche, ne? Also wenn ich jetzt
Genau.
überlege, ja, jetzt kostet ein Remarkable 400 €, wenn ich vernünftige Notizbücher kaufe und vernünftige Stifte, und ich glaube, jeder, der viel Notizbücher nutzt, gibt dann auch mehr Geld aus für ein Notizbuch, weil du möchtest das dickere Papier haben, ne? Und es soll gut beschriftbar sein und du nimmst dann auch nicht unbedingt. Ich habe einfach Stifte, mit denen ich lieber schreibe, ne? Und die kosten dann auch mehr als 1 € oder so. Dann kommst du vielleicht jetzt nicht in kürzester Zeit, aber irgendwann kommst du auch Richtung 400. Ne? Und da hast du halt mit dem Remarkable, sage ich jetzt mal, einmal die hohen Ausgaben, aber danach hast du eine Lösung, die irgendwo nachhaltig ist. Deine Dokumente werden wahrscheinlich lange genug halten, ne? Der
Ja.
Speicher scheint groß genug zu sein. Ansonsten pack's halt in deine Nextcloud, in deinen Cloud Storage oder was auch immer, was du da haben möchtest, musst du halt einmal im Monat oder so synchronisieren und aufräumen, ne? Also ich finde, das ist beides legitim.
Ja, mal gucken, wie lange ich das durchhalte und ob ich dann nicht wieder auf ein Notizbuch wieder umsteige.
Ist ja auch ein schönes Thema, ne? Also ich muss sagen, ich habe ja so meinen Füller, mit dem ich gerne schreibe und mache ich aber nur zu Hause. Ich schreibe nur zu Hause mit dem Füller ins Notizbuch. Wenn ich unterwegs bin, habe ich immer einen Kugelschreiber, mit dem ich gerne schreibe. Und ich finde es ein schönes Format. Es hilft, es löst ein paar Aufgaben für mich und du kannst immer so zurückgucken, was war eigentlich die letzten 2 Wochen so. Genau. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir ja schon quasi unsere Themen, oder nicht quasi, wir haben sie schon geschafft.
Ja, vielleicht.
Und es kommt zu unserer aller Lieblingskategorie, die heute einen viel, viel kürzeren Namen hätte, aber das wäre ja schade, wenn wir den kürzen würden. Deshalb sage ich einfach, kommen wir zu Konsum, kommen wir zu Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und wir haben gesagt, auch weil wir das Hörerfeedback bekommen haben, wo nochmal über die Serie gesprochen wurde und weil du jetzt auch ein paar Folgen geguckt hast, dass wir nochmal über Star Wars The Acolyte sprechen. Letzte Folge habe ich ja schon gesagt, ich habe da zu dem Zeitpunkt habe ich die ersten 2 Folgen geguckt oder 3 und ich fand es eigentlich ganz gut und habe während der Folge festgestellt, dass das Internet anderer Meinung ist und es ganz schrecklich fand. Und ich wollte jetzt eigentlich heute ein Fazit ziehen. Jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil du ja noch ein paar Folgen vor dir hast. Aber du hast ja auch ein paar Folgen geguckt. 3 Stück hast du eben gesagt.
Ja, aber du kannst ruhig ein Fazit ziehen. Ich werde wahrscheinlich das nur voll machen, weil das Star Wars ist, aber das hat mich nicht so gepackt.
Okay, woran
Also,
liegt's?
weil das kein Star Wars-Serie ist.
Okay.
Das ist mir zu pol also, es war wahrscheinlich immer schon politisch, aber das war immer halt actionreich und gut und böse. Und, ich weiß nicht, also die Jedi-Ritter, also Spoiler-Alarm, ne? Für die Leute, die das noch gucken wollen. Die Jedis sind, aus meiner Sicht, werden sie nicht als nur die Guten dargestellt. Die haben auch Dreck am Stecken. Und vielleicht ist es gut, weil das der Realität entspricht. Nicht jeder ist astrein gut und astrein böse. Die Welt ist halt ein bisschen facettenreich. Aber was ich halt immer cool an Star Wars fand, das war klare Kante. Das sind die Guten, das sind die Bösen und gibt's ihnen, ja. Und das wird jetzt so ein bisschen aufgeweicht.
Kannst du mir spoilerfrei helfen, was in der 3. Folge passiert ist?
Oh.
Also ich sag mal so, war das das schon mit dem Rückblick?
Ja.
Ah, okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, ich weiß genau, was du meinst und das ist jetzt kein schlimmer Spoiler. Es ist nicht der einzige Rückblick, den man sieht. Also man hat sogar noch mal den gleichen Rückblick später. Weil du ja schon gemerkt haben wirst, dass der Rückblick, ich sag mal, sehr einseitig ist. Und ja, dieses Politische ist auf jeden Fall noch drin, das spielt weiter eine Rolle und auch dieses, ich sag mal, nicht gut, nicht böse und doch böse und gut. Gibt auch noch geile Jedi-Action, kannst dich auch drauf freuen. Ich glaube sogar schon in der nächsten Folge geht's ab.
Also, sag mal so, die Jedi, die Action, die bisher kam, das war typisch Jedi-Action. Aber mich, also bei Star Wars fand ich halt cool, du hast es angemacht, du hast hier klare Spiegel, das sind die Guten, das sind die Bösen und los geht's, ne? Die Rollen sind halt genau verteilt, ja. Und jetzt fangen sie an mit Politikum, nee, das können wir nicht melden, weil das hätte politische Auswirkungen, bla bla bla, das müssen wir unter den Teppich kehren. Und dann denke ich mir so, nee, also einen Polit-Thriller wollte ich mir jetzt hier nicht anschauen.
Also ich weiß nicht, ob ich es einen Polit-Thriller nennen würde, weil es ja eher so, ich sogar menschlich finde. Ne? Also eher gesagt wird, oh, die Jedi sind gar nicht so perfekt. Da gibt es auch die, die merken, oh, da haben wir Mist gebaut. Wir vertuschen mal was.
Ja.
Ne? Weil in dem Fall ist da ja was nicht so ganz sauber gelaufen. Das ist, glaube ich, schon sichtbar. Und es ist eher aus Eigeninteresse, dass was vertuscht wird. Also Probleme
Ja,
wären zu
also wie,
vermeiden
ja.
gewesen, wenn man offen geredet hätte. Das Ganze wäre gar kein
Du hast
Problem.
vollkommen recht, menschlich ist es absolut nachvollziehbar
Ja.
und wahrscheinlich ist es, wenn das jetzt nicht unbedingt Star Wars wäre, fände ich das nicht schlimm, aber da ich eine gewisse Erwartungshaltung habe gegenüber Star Wars, hat mich das jetzt noch nicht so gecatcht.
Also ich kann schon mal sagen, ich versuche es jetzt spoilerfrei zu machen, weil ich habe gestern die letzte Folge geguckt, ja, gestern kam die letzte Folge raus. Vierte, fünfte Folge ist sehr viel Jedi-Action. Auch gute Jedi-Action, muss ich wirklich sagen, hat Spaß gemacht, einfach mal so zu gucken. Natürlich auch ein bisschen Handlung mit dabei, aber gerade Anfang fünfte Folge ganz, ganz viel Jedi-Action, ne? Also da haben sie nicht gespart. Sechste Folge war so typisch, wir haben hier ein bisschen was zu erzählen. Siebte ist dann noch mein Rückblick und der achte Teil ist dann das Finale. Und ich fand es die ganze Zeit so okay. Ich habe es jetzt nicht unbedingt gucken müssen. Ich habe auch nach der zweiten Folge, glaube ich, mal eine Woche oder so keine Folge geguckt, dann zwei Folgen und dann, oh ja, spannendes Ende, gucke ich mal die nächste Folge. Aber jetzt nicht so Mandalorian-like, wo ich sage, boah, ey, die Serie musst du gesehen haben, weil das richtig
Ja,
geil
ja.
Star Wars ist. Und auch, obwohl da auch nicht alles gut und nicht böse ist, da gibt es auch Graubereiche, ne? Also da ist auch nicht immer, wobei es da auch klare
Ja,
Bösewichte gibt, ne?
genau, also aber das ist das, ja, aber das ist nicht so, die Graufacetten sind nicht so krass, also die sind nicht so krass, wo das ist, das in meinem Empfinden, Star Wars Empfinden gestört hätte.
Ja, und ich fürchte, auch wenn es jetzt ein kleiner Spoiler ist, das wird nicht besser. Also
Ja, habe ich schon befürchtet.
es wird nicht besser, weil sie da doch ein paar Zweifel in einem oder Gedanken bei auflösen, sage ich mal, im Rahmen der Handlung, wo man dann denkt, na, vielleicht, ja. Und was ich jetzt sage, das ist jetzt auch ein kleiner Spoiler. Am Ende ziehen sie natürlich nochmal die Cameo-Karten. Das heißt, da gibt es einen sehr, sehr kurzen Cameo-Auftritt, da muss man echt aufpassen. Den habe ich beinahe verpasst. Also war wirklich, die letzte Folge sollte man nicht parallel irgendwie aufs Handy gucken oder so, sondern aufpassen. Ne, und dann muss man auch ein bisschen Star Wars-Nerd sein, um diesen Cameo zu treffen. Und am Ende ist nochmal ein leichter zu verstehender Cameo-Auftritt. Und da habe ich mir gedacht, schade, dass ihr die Chance vertan habt, dass ihr in der Vergangenheit spielt. Hättet am besten nochmal 500 Jahre oder 1000 Jahre weiter in der Vergangenheit spielen sollen, damit dieser Ballast von Cameo-Auftritten oder Sachen und Referenzen gering ist. Ja, baut doch eine neue Welt auf, macht's doch frisch, macht's doch anders, ja. Dann hätte ich es, glaube ich, besser gefunden. Also,
Ja,
aber
okay.
ja.
Das heißt, 100 Jahre reicht nicht aus, um cameo-frei zu sein.
Ja, und das, wenn man dann ein bisschen nachdenkt, kann man schon fast auf die Idee kommen, was ich meine. Oder welche Personen da in Frage kommen oder welche Charaktere. Aber ich will es jetzt nicht so super offensichtlich
Ja,
spoilern.
alles gut.
Ja, ne?
Alles gut.
Ich bin jetzt zu so faul, um aufzustehen, um den endgültigen Hinweis in die Kamera zu halten, aber. Ja, ich fand es ansonsten okay. Ich hätte, wie gesagt, dieses weiter in der Vergangenheit besser gefunden. Vielleicht auch noch ein bisschen frischer, noch ein bisschen, ja, was andere, eine neue Geschichte einfach mal erzählen. Und, ja, aber es war okay. Also es war jetzt nicht die schlechteste Star Wars-Serie aller Zeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal gucke, hier Book of Boba Fett, fand ich
Ja, okay,
schlechter.
das war. Ja, das stimmt. Aber das sage ich, das muss man gucken, weil das eigentlich in Mandalorian 2.5 ist.
Ja, du musst ein paar Folgen geguckt haben. Ja, genau. Also die
Ja.
paar Folgen mit Mandalorian sind dann ja auch okay. Aber der Rest ist total.
Nee, den Rest kannst du in die Tonne
Ja,
drücken.
das ist wirklich nicht gut. Und das finde ich da besser. Also wer einfach Star Wars Action will und dann so. Vielleicht habe ich auch meinen Kopf mehr abgeschaltet als du. Also ich habe das alles so auf mich einwirken lassen und akzeptiert, dass sie halt da so ein bisschen das in Bewegung
Ja.
halten. Aber vierte, fünfte Folge, glaube ich, da kommt auf jeden Fall die Action rüber, die du gerne magst und
Okay, ich bin mal gespannt.
kannst ja mal schreiben, wenn du die durch hast, da bin ich mal auf dein Feedback gespannt. Genau. Also Star Wars The Acolyte, es gibt einen ganz leichten Daumen nach oben, aber es ist jetzt nicht die Star Wars Super Empfehlung, auch wenn das gerade bei meiner Kamera eingeblendet wird. Ich muss mal diese Apple Reactions abschalten.
Naja, also gut, gut, ich habe ja begründet, warum mich das jetzt nicht so gecatcht hat und ja.
Spannend, dass man die Serien trotzdem guckt, ne? Man sitzt dann hier und sagt so, ah, ja, war okay, ich guck das jetzt, damit ich es voll hab. Ja.
Ja, sag mal so, Axel findet das toll.
Ja,
Und
dann.
das ist jetzt unsere Serie, die wir gemeinsam gucken.
Ach so, ja.
Ich wollte eigentlich vor 2 Tagen Matrix gucken, weil ich gesehen habe, dass auf Netflix das jetzt lief. Und ich habe sie angemacht, weil Axel pennen gehen wollte. Und er guckte, was ich jetzt gucke. Ich so, Matrix. Wie? Was Neues? Ich so, ja. Nee, sag mal, das musst du jetzt wieder ausmachen, das müssen wir gemeinsam gucken.
Oh.
Und als brave Ehefrau habe ich es ausgemacht und was anderes geguckt.
Ja, ich hab's einfach so geguckt, weil wir sind ja, meine Frau hat ja noch nicht alle Teile geguckt, nur den ersten bis jetzt.
Ja.
Ich traue mich auch noch nicht so richtig so Richtung zweiten, dritten Teil Druck auszuüben, weil ich mir denke, ach, du hast ja eigentlich den Peak erreicht.
Naja, gut.
Ja.
Wir werden sehen.
Ja, definitiv. Kommst du überhaupt noch, wenn ich auf die nächste Karte gucke, zum Filme und Serien gucken?
Ja, eigentlich schon. Also ich habe mir neue Xbox geholt, weil ich bin ja immer noch in Cyberpunk, bin ich dran. Und da habe ich gelesen, dass ein Patch rauskam und den wollte ich haben. Und da habe ich gesehen, dass mein Xbox One diese Patch nicht kriegt. Da braucht man die Xbox Series. Und das hat mich so getreten, das so genervt. Da habe ich bei eBay einfach mal ein Gebot abgegeben. Und 3 Tage später habe ich eine Meldung bekommen, ich habe eine Xbox gekauft. Also habe ich einen Schnapper gemacht. Also, neue Xbox gebraucht, gekauft, aufgebaut, Patch eingespielt, super geil, hat sich gelohnt. Die Spiele laden auch viel, viel schneller. Alte Xbox verkauft und ich war überrascht, dass ich dafür noch einen guten Kurs gekriegt habe. So war das eine Investition von nur 100 € um meinen Upgrade hinzukriegen.
Ich realisiere gerade, also ich google gerade ein bisschen parallel Xbox. Ja, also du hast jetzt die Xbox Series X und das ist so der latest und greatest.
Zumindest für eine Xbox. Natürlich
Ja.
die PlayStation-Jünger, wenn die was anderes erzählen.
Ja.
Aber da ich mal so ein bisschen anders bin, habe ich mir gedacht, ich hole jetzt mir die Xbox. Die sind mal so auf dem Gebrauchmarkt auch günstiger als die PlayStation.
Okay.
Und die Spiele, die ich spielen möchte, funktionieren auf der Xbox. Also warum was anderes kaufen?
Ja, definitiv. Also.
Und das Coole ist, bei der Xbox Series kannst du noch die Xbox One-Spiele spielen.
Was ist jetzt, heißt jetzt, also es gibt Xbox Series S und X. Also gibt es auch
Genau.
ohne Series. Was heißt Series da?
Nee, also es gibt eine Xbox Series X und S. Das unterscheidet sich, dass die X ein Laufwerk hat. Die S hat nur Cl also Festplatte und Cloud. Der Geizhals-Tipp ist aber, dass du dir halt die Spiele gebraucht kaufst, nämlich auf Blu-ray. Und da brauchst du halt ein Laufwerk.
Okay.
Also deswegen kaufst du dann die Series X. Was dann auch dein Blu-ray-Player ist, was heutzutage, glaube ich, immer weniger ist. Und ich hatte die große Xbox One auch mit Laufwerk, die gab es nämlich auch schon. Und die Spiele sind halt zwischen der Xbox Series und Xbox One halt kompatibel, sodass du halt noch die Xbox One-Spiele auf der Series auch spielen kannst.
Ich verstehe und Series X kostet neu so, ist eine 5 vorne, glaube ich, oder
Ja.
499, ne?
Ja.
Und ich gucke hier gerade, ja, die sind ein paar Euro günstiger bei eBay. Da kommt man
Genau.
schon für die Hälfte, würde ich sagen, ganz grob. Also,
Genau.
ja.
Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte,
Spannend. Ich sag mal, ich habe hier noch eine PS4 rumfliegen, die noch nicht mal angeschlossen ist momentan. Also wir haben nicht mal Bedarf an Blu-rays gerade, obwohl ich ja relativ viele Filme besitze.
Ja gut, aber die Frage ist halt, ob ein stinknormaler Blu-ray-Player dann auch ausreichend wäre.
Ja, also die Sache ist, also ich spiele, wie gesagt, momentan eh kaum. Also von daher, also auch die Switch wird, ich weiß gar nicht, ob die geladen ist gerade. Dann deshalb, ich glaube nicht. Also da müsste ich jetzt ein Spiel haben, was mich voll fesselt. Normalerweise ist dann Apple TV am Fernseher dran und das reicht. Also zocken ist gar nicht das Thema gerade. Und wenn Switch, dann halt direkt auf der Konsole. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal am Fernseher angeschlossen hatte. Also die ist angeschlossen, aber ich
Nicht
wüsste nicht,
gebraucht.
wann wir die so benutzt haben das letzte Mal. Und ist eher praktisch, wenn mal jemand was guckt, also wenn meine Frau was guckt, was mich nicht interessiert oder andersrum, ne, dann kann man sich schön hinsetzen bei uns und dann kann man halt könnte man auf der Switch spielen. Nee, aber momentan hält sich das in Grenzen.
Okay. Nee, gut. Ja, das ist halt. Also Cyberpunk, das hat mich schon ein bisschen gepackt.
Ja, das ist auch, also wie gesagt, wenn ich die Zeit hätte, fände ich es auch cool. Doch, muss ich sagen. Also, ja.
Ja, aber du hast ja doch deinen Gaming-PC, ne?
Stimmt, den habe ich auch letztens einmal aktualisiert. Nicht gespielt, einfach mal eine Stunde dran gesessen und Updates reingeholt. Und das trotz dicker Leitung hat es doch ein bisschen gedauert, bis das alles durch war. Weil er eine Weile vorher nicht im Einsatz war und ja, ich war eher froh,
Naja,
dass
ich
alles
hab
zum
den,
Laufen
also
kam.
das ist Windows, aber ich habe am Montag auch mein Geld damit verdient, 2 Stunden Windows-Updates so zu gucken, weil ich nicht in die Parallel nicht arbeiten konnte.
Ja. Das ist Windows, das stimmt. Das
Ja,
wundert mich immer mal
also.
wieder, immer wenn ich so überlege, wenn ich so andere, auch wenn ich andere Leute am Windows-Rechner arbeiten sehe. Aber die können das sicherlich alles. Ich weiß nur, dass ich mich am Mac oder auch unter Linux, ich will jetzt gar nicht, ich will jetzt kein Betriebssystem-Bashing machen, also außer Windows.
Das einzig Wahre, das ist mein Apfel.
Nein, das ist so, das einzig Wahre ist ja das, wo du produktiv bist, ne? Und da würde ich sagen, dass ich mich auf einem Linux oder OS X-System produktiver fühle, weil es sich immer leichtgewichtiger anfühlt. Da sind nicht so viele tausend andere Apps, die da mit dabei sind und das kann man sicherlich alles konfigurieren und aufräumen. Ich habe aber immer bei Windows so das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich installiere, habe 1 Million Programme schon installiert, die ich alle gar nicht brauche und dann muss ich noch für meine Treiber nochmal irgendwelche fancy Software mit installieren, damit die auch aktuell gehalten werden. Und das sind alles Probleme, die ich, sage ich mal, unter Linux und OS X nicht unbedingt habe.
Naja, du kannst dein Windows noch selber administrieren. Nicht mal das darf ich, sondern das wird mir hier friss oder stirb. Und dann wird auch noch der Update erzwungen. Und dann denke ich so, Leute, ich habe jetzt Zeitdruck, ich möchte gerne arbeiten.
Das Update
Geht
muss
einfach
jetzt
gerade nicht.
eingespielt werden.
Ja, dann, ja, habe ich dann geschrieben, nee, erst in ein paar Stunden, ich muss jetzt mal das Update hier abfahren.
Ja, das ist ja dann.
Genau, also. Ich habe das auch, dann ist es halt so.
Ja, genau, sehe ich genauso. Also, das ist ja dann, ist ja eigentlich sind die schönsten Zeiten zu buchen im Consulting- oder Beratergeschäft, ne? Das ist, oh, ich muss den Rechner, ihr wollt, dass ich jetzt hier einen halben Tag diesen Rechner aktualisiere. Das mache ich sehr gerne. Ja, oh, ich kann währenddessen leider kein Teams starten. Schade.
Zum Glück haben wir kein Teams, aber gut.
Ich habe gerade beides im Einsatz, Teams und Slack. Aber Teams, muss ich echt sagen, die neue Version fühlt sich bis jetzt okayisch an bei mir. Also ich bin noch nicht in Probleme reingelaufen. Vielleicht habe ich auch nur das falsch verwendet.
Ja, oder richtig.
Keine Ahnung. Also ich
Ja.
kann nur sagen, also ich habe momentan bei Teams, also es gibt ja, also bei Slack hast du ja auch manchmal so komisches Verhalten, ne? Also letztens wollte der, dass ich mich neu authentifiziere, während ich in einem Videocall war. Da war kein Hinweis, kein gar nichts. Das Ding hat mich einfach ausgeloggt, alles beendet und dann so, ja, log dich nochmal bitte neu ein. Habe ich auch gesagt, ja, vielen Dank.
Für nichts.
Ja, hätte er wenigstens mir vorher sagen können. Dann hätte ich ja gesagt,
Ja,
okay,
klar.
ich gehe 2 Minuten später ins Meeting und hat er aber leider nicht. Und dementsprechend, ja.
Du.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war's schon wieder. Ich habe gerade geguckt, wie lange wir hier heute schon wieder fleißig am Aufnehmen sind. Ja, unter den 2 Stunden. War ja eine schnelle Folge.
Ja, für unsere Verhältnisse, ja.
Ja, gut, eine Stunde Vorgespräch.
Ja. Also alles vermeiden. Alles wie immer.
Alles wie immer, genau. Eigentlich müssen wir mal als den exklusiven Content das Vorgespräch. Wobei, das wäre auch doof, weil,
Nein,
ja.
das dürfen wir nicht. Das ist kombinieren wir das Convention, ne? Confidential.
Ja, also genau, dann will man mehr aufpassen, was man sich austauscht, ne? Das
Da
ist das
wäre es nicht
erstmal.
mehr so lustig.
Ja, das stimmt. Ja, dann hätten wir das Vorvorgespräch irgendwann.
Ja, nee, nee, nee. Und dann
Nee.
heißt das ja, wir müssen eigentlich das Vorvorgespräch auch mal aufnehmen.
Das kostet das Doppelte vom Vorgespräch.
Ja.
Naja, gut, wenn man mir so ein paar Millionen überweisen würde, würde ich das vielleicht. Nein, natürlich
Alles
nicht.
klar.
Ja, alles klar. Ihr kennt das ganze Spiel. Bewertungen sind toll. Nachrichten jeglicher Art sind toll. Da freuen wir uns wirklich drauf. Sprecht uns gerne an, wenn ihr einen Sticker wollt. Meistens sieht man ja die Sandra. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Uns hat sie gefallen, mir auf jeden Fall.
Mir
Und
auch.
yay! Und ja, schön, ja, dass ihr da wart. Und wir hören uns schon bald wieder. Für uns ist es in
Ja,
einer
nächste
Woche.
Woche.
Ja, für uns in
Für
einer
uns
Woche.
nächste Woche. Wenn alles gut läuft. Und für die Hörer in 2 Wochen. Wenn alles gut läuft.
Das sagt die Person, die weiß, ich. Ich kann es mal kurz 3, 4 und 5 einfach sagen, nur dass ich die Schnipsel habe, um sie reinzuschneiden.
Nope.
Nope. Eins, eine Woche.
Null.
Null. Ja, doch das große Super Special. Beide Folgen einfach direkt
Ja,
hintereinander
genau. Ja.
geschnitten. Ja.
Alles
Alles
klar.
klar. Dann schön, dass ihr da wart. Macht's gut. Bis bald. Tschüss, tschüss.
Tschüss.